Entschuldigen Sie.
Ja?
Entschuldigen Sie.
Ja.
Da dürfte ich Sie mal fragen, was Sie mit dem Korb, wohin des Wegs, junge Dame?
Ich sammle Pilze für meine Oma.
Aha.
Mhm.
Und was ist in der Flasche drin?
Pilzsuppe.
Aha, und was ist das für ein Kuchen, wenn ich fragen darf?
Das ist Zwiebelkuchen.
Ja, wo wohnt die Oma?
Ganz tief hinten, wenn man hier... Wenn Sie da...
Ja.
Da ist so ein Gedenkstein.
Ja.
Da hat Nietzsche mal geschlafen.
Ja.
Und hat was gesagt.
Ja, kenne ich.
Geht man da weiter hoch, dann kommt man so den Bergkamm hoch.
Aha.
Da ist so ein nachgebauter Schloss.
Ja.
So im Stile vom Dings. Und dann gehen Sie da den am Skihang entlang.
Ja.
Hinten und dann runter. Und dann
bei dem
kommt,
Sessellift.
Genau, bei dem Sessellift geradeaus. Dann kommt dann das... Ja. Sie wissen, da kommt dann dieses Miniaturwunderland. Und
ja,
dann gehen Sie weiter runter. Und da sind dann noch... 50 Quellen ungefähr, nicht wahr?
50.
Ja, so 5.
Ja.
Die, ja. Und dann gehen Sie da weiter, im Tal runter und da ist dann so ein Holzverschlag neben dem Abenteuerspielplatz. Da wohnt meine Oma.
Ja.
Mhm.
Wäre es dann nicht besser, Sie würden ganz hier quasi nur über die Straße gehen, dann wären Sie auch schon da.
Aber dann kann ich ja keine Pilze suchen.
Ach so. Außer,
es geht ja um die Freude. Es geht ja um die Freude. Was ist das überhaupt für eine Frage, wenn Sie unverhohlen?
Nein, ich wollte nur wissen, ob Sie nicht Ihrer Großmutter, können Sie mir auch sagen, haben Sie einen Schlüssel dabei oder ist da einfach
ich
offen?
Ich bin ganz allein. Jetzt hat mein Handy geklingelt.
Ich
habe ein Handy dabei.
Also
da ist eine Schlüssel-App drauf.
Kann ich das Handy mal kurz mitnehmen?
Nein, das ist mein Handy.
Wie komme ich in die Wohnung rein?
Da brauchen Sie mein Handy dafür. Da ist die Schlüssel-App drauf.
Ja, also...
Der Entsperrcode ist so ein Z, so ein umgedrehtes.
Aha,
ja.
Aha. Können Sie es mal vormachen?
Nein, dann wüssten Sie ja den Entsperrcode.
Ja. Könnten Sie vielleicht Ihrer Großmutter vielleicht noch Blumen pflücken?
Ja, stimmt, das könnte ich machen, wenn ich jetzt hier die Stinkmäulchen sammle. Da
wenn
sind
Sie
oft
da,
schöne Blümchen daneben.
Sehen
ja.
Sie da drüben?
Ja, da.
Ja, wenn Sie da rüber gehen, ich würde so lange auf Ihre Sachen aufpassen.
Ach, das
Sie
ist
gehen
ja,
einfach rüber.
Das ist ja praktisch.
Hat Ihnen die Frau Mutter gesagt, Sie sollen in den Wald hineingehen?
Natürlich, ich soll der Oma mal, Stinkmäulchen bringen.
Gut.
Ja.
Ich passe hier so lang auf.
Ja.
Können Sie das mit dem...
Können Sie auch gleich noch auf mein Handy aufpassen?
Ja, es klingelt möglich? Schon wieder.
Es klingelt,
können
ja.
Können Sie es mal entsperren?
Es stört mich. Nein, das kann ich nicht. Dann können Sie ja, dann würden Sie ja, dann wüssten Sie ja den Entsperrcode.
Stimmt. Umgedrehtes Z, ne?
Richtig.
Ja.
Okay. Also ich gehe jetzt davor und sammle noch ein paar Blumen und Stinkmorcheln.
Ja.
Und Sie passen auf meine Sachen auf.
Ja, genau.
Das ist sehr lieb von Ihnen. Das ist wirklich schön, dass man in diesen schwierigen Zeiten noch so nette...
So bin ich zu Ihnen.
...grauhaarige,
ja,
gepelzte Gesellen findet, die
ja,
einem dann auch einfach mal das Gewicht von den Schultern nehmen, nicht wahr? Und sich freundlich aufopferungsfähig. Ich würde fast sagen, Sie sind mein Held.
Ja.
Ich würde fast sagen, Sie sind mein Held,
ja.
Herr...
Rotkäppchen ist mein Name.
Herr Rotkäppchen.
Ja.
Das ist ein schöner Name. Fast ein bisschen wie Rotkehlchen.
Ja, ja, stimmt.
Okay, ich gehe dann mal, ne?
Ja, tschüss.
Tschüss.
Langweiliges Gespräch, wirklich.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice, nice, nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Willkommen zu dieser Sendung. Sie hören immer noch Eisenbad und Meisendraht, wie seit eh und je. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
Ja, Herr Eisenbart, ja.
Mit
ja,
mir ist Frau Meisendraht auch da.
Sie wirken ja geradezu genervt.
Nein, es ist einfach dieses Thema, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu viel.
Wieso?
Weil da bestimmt wieder dann Romantik.
Ja.
Pipapo.
Ja, stimmt.
Gotik.
Ja, Gotik.
Märchen.
Märchen.
Also ich sehe das jetzt schon vor mir da liegen und ich denke mir jetzt schon.
Das haben wir alle schon.
Das wissen ja alle schon. Das haben wir 100 Mal schon gemacht.
Sollen wir versuchen, um das 19. Jahrhundert heute mal einen Bogen zu machen? Gerade bei dem Thema.
Ja, wir können das mal versuchen.
Also hallo, liebe ZuhörerInnen,
an den Radios.
Genau, Radio Z auch. Hallo, Radio Z. Auch schön, dass Radio Z dabei ist, eingeschalten hat und jetzt die Leuchterchen spitzt. Wie ist Eisenbart und Meisendraht?
Ja.
Ich würde mal fast sagen, die zwei, Literatur-Muftis. LiteraturgrundbesitzerInnen.
Ja.
Übrigens, danke für die Limo.
Ja, Prost, die ist natürlich in einem schalldichten Gefäß verschlossen, da kann nichts in Schaltkreise hinein.
Sie haben ja auch extra so Schnabeltassen, damit wir hier nicht das Studio vollkleckern.
Das Stichwort ist NASA.
NASA?
Ja, da muss man ja auch aus so einem speziellen Behälter, die habe ich einfliegen lassen.
Das ist gut.
Von Gerst.
Also ausrangiert. Da war ja eine große Technikkatastrophe bei der Artemis 2, haben Sie das mitbekommen?
Ja, die haben gesagt, Abbruch.
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 Abbruch. Und
dann sind sie aber doch geflogen.
Ja. Und dann war, also irgendwas war ja eine ganz, also irgendwie haben sie...
Ja, die haben dann quasi ihr Pipi zurückhalten müssen erstmal.
Das stelle ich mir sehr unangenehm vor, gerade im Weltraum.
Und dann kam schon hinten so die, wie soll ich sagen, der Kopf von der Schildkröte hat schon rausgeguckt.
Ja.
Und dann hat aber der Einsatzleiter gesagt, Abbruch.
Abbruch.
Alle raus. Ist der Schildkrötenkopf wieder rein in den Panzer.
Also alle rein, besser gesagt.
Alle wieder rein, alle Männer und Frauen an Bord.
Sehr gut, ja. Also das sind ja die eigentlichen Themen, die gerade die Welt umtreiben. Also bei allen Dingen, die passieren, anscheinend fliegen wir doch noch irgendwie hinter den Mond. Passt ja irgendwie auf eine Art.
Aber Mond soll heute nicht das Thema sein.
Nein, ist nicht das Thema, aber Mond hat... Also, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, das 19. Jahrhundert zu umschiffen, Herr Eisenbart.
Wir könnten mal schauen, wenigstens in der ersten Stunde.
Wir könnten es versuchen, aber vielleicht müssen wir dann doch rein. Aber ich sag mal, Mond und unser Thema zusammen, das würde ich dann schon im 19. Jahrhundert verorten. Aber wir machen ja nicht Mond, sondern wir machen, Herr Eisenbart, was ist das Thema? Feierlich verkündigen, Achtung.
Ich weiß nicht. Es handelt sich nicht um das Thema Farben heute.
Nein. Nicht heute.
Nein.
Nein. Aber?
Deutsche sagen Farbenlehre. Nein.
Nein. Also, Herr Eisenbart, es geht natürlich, wenn Sie die Homepage mal angeguckt hätten, es geht um den Wald.
Den Wald, genau.
Den
das
Wald,
meine ich ja.
Nicht wahr?
Meine ich
also, da kommt natürlich ein Haufen Assoziationen auf
ja
uns
gemeint,
zu. Sie sehen schon im Dickicht. Stehen Sie schon und warten herauszuspringen, nicht wahr? Wald, nicht wahr? Der Waldgeist, nicht wahr? Ne? Die Natur als Projektionsfläche der Wünsche und der Träume, das wäre jetzt dann auch wieder 19.
Ja.
Aber auch der Wald als etwas Wildes.
Wald und Schweiget.
Der Wald als etwas Unbekanntes, was bezwungen werden muss.
Ja.
Wir können auch mal über ein bisschen vor das 19. Jahrhundert gucken und uns darüber unterhalten, was ist denn Zivilisation zum Beispiel?
Ja.
Genau.
Vielleicht die Barbares.
Die Barbares, nicht
mal
wahr?
Angucken.
Die Barbares
wer
oder Rares?
Ja, genau. Wer sind die eigentlich?
Genau, und was machen die immer
im Wald?
Warum
haben die so einen schnittigen Bart?
Ja, Bart.
Die Barbares.
Die Barbares. Genau, also diese Sachen können wir uns anschauen. Der Wald ist natürlich, also ich würde sagen, jetzt speziell im... hat auch etwas, ist etwas irgendwie, wie soll ich sagen, ist was... Da ist sehr viel, hat auch sehr viel mit National
Da haben Sie mitgekriegt, ne?
Ja, nein.
Also ich will darüber eigentlich gar nicht reden.
Na gut. Und wenn wir zum Beispiel...
Aber haben Sie mitgekriegt, ne?
Ja, nee.
Dass dieser Podcast, haben Sie mitgekriegt, oder? Und dass diese Person gesagt hat, dass die Deutschen hätten eine Waldseele.
Ja. Nein, das habe ich nicht mitbekommen.
Das hat diese schreckliche Person gesagt.
Aber das schließt sich ja sofort. Ach so, bei diesen, wo die zwei da sich gegenüber sitzen.
Ja, genau, beim Podcast.
So, ah ja. Dass die auch immer noch was sagen.
Der Politiker von den beiden, der hat gesagt, die Deutschen hätten eine Waldseele. Und da habe ich mir schon wieder gedacht, na toll, jetzt müssen wir darüber auch
jetzt
noch
eine Sendung. Jetzt müssen wir schon wieder ins 19. Jahrhundert. Wir wollten das 19. Jahrhundert ja umschiffen, aber ich weiß nicht, ob es bei dem Thema geht. Es ist wahrscheinlich das Thema, was so literarisch, so weit, also wo so viel 19. Jahrhundert unterwegs ist.
Aber das ist ja auch traurig, dass dann die Nazis ausgerechnet das dann nehmen und sagen, na, das ist halt deutsch. Mhm. Das gehört ja zu uns.
Da
und
muss,
die klammern dann alles aus, was nicht im 19. Jahrhundert ist. Weil das ist für die ja dann, die sagen ja dann, nur das ist deutsch.
Naja, wobei, da können wir, also wenn wir wollen, können wir da schon noch drüber sprechen, über so diese National.
Also aber verklausuliert.
Wir wollen nicht über das 19. Jahrhundert sprechen.
Denen noch mehr geben.
Nein, aber man muss ja auch Dinge rekonstruieren, auch wenn man sie nicht so gut findet.
Ja.
Aber jetzt erstmal die Frage. Und da sind wir eigentlich gerade schon wieder mitten in der Sau, wo die Sau den Hund im Pfeffer.
Ja.
Was ist ein Wald?
Ja. Es kommt aus dem Griechischen. Denke ich etymologisch.
Ich muss zugeben, Herr Eisenbart, es ist ein Malheur. Ich habe nicht so viel vorbereitet.
Ach so.
Aber ich bin, denke ich, firm in dem Thema drin.
Ja.
Ein bisschen was habe ich dabei. Wir werden uns viel über Nürnberg unterhalten, weil Nürnberg ist eine historische Waldstadt. Kennen Sie das? Trump hat es ja gesagt.
Ne? Ja.
In Europe they have forest cities. They are called forest cities.
Ja, hat er gesagt, ne?
Oder
hat er es getrust?
Er hat das im Interview gesagt. Das ist schon länger her. Ja, ich weiß nicht. Das hat er, glaube ich, im Interview gesagt.
Ja.
Wissen Sie, was es damit auf sich hat? Da können wir doch gleich mal, wir reden gleich über die Definition. Aber
Forest City. Na, sagt mir nichts.
Also, Trump hat es in dem Interview, wenn ich mich richtig erinnere, so wiedergegeben, dass er war in Europa zu Gast. Ich glaube, es war sogar Österreich.
Ja.
Ist schon länger her schon. Ich glaube, das war in der ersten Amtsperiode.
Ja.
Und hat dann verwundert, der im Interview verlautbaren lassen, ja, in Europa gibt es ja Städte, die aus Wald sind, also aus Bäumen gebaut.
Ja.
Und die Vermutung drängt sich auf, wenn wir jetzt mal interpretieren wollen, weil es ist ja erstmal so.
Der hat bei Minecraft gelernt vielleicht.
Nein, also es gibt jetzt passen Sie mal auf, es gibt ja die Theorie dazu, dass er in Österreich war und da wurde dann gesagt, was da so, ist ja auch aufgeteilt in diese Bezirke.
Wienerwald vielleicht,
das Ende in Wienerwald. Wenn Sie um Wien herum, da gibt es ja die Viertel, also die Ländernamen heißen ja Viertel.
Ja.
Es gibt das Mostviertel.
Ja.
Ja, es gibt das Weinviertel.
Und das Waldviertel.
Das Waldviertel und das Industrieviertel.
Ja.
Das sind die Gebiete also da in der Ecke.
Ja.
Und die Vermutung liegt nahe, dass ihm irgendjemand erzählt hat, es gibt das Waldviertel.
Ja.
Und er hat gedacht, dass das Viertel von der Stadt aus Wald ist. Das ist eine mögliche Interpretation dieses.
Und alle Menschen, die da rumlaufen, sind aus Holz
geschnitzt. Ja, so hat er sich das wahrscheinlich.
Wie bei Pinocchio. Ja, das ist ja unglaublich. Man kann fast nicht glauben, dass das aus dem Mund von so einem intelligenten Mann kommt. Einem intelligenten und schönen Mann.
Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein in die Etymologie und dann hören wir den Text.
Ja.
Also Wald, nicht wahr? Also das ist erstmal ist es schon schwierig, das Ganze korrekt zu. Das ist wie mit Baum. Es ist nicht, je einfacher und je, sage ich mal, lebensnaher die Begriffe, desto unschärfer sind sie dann doch definitorisch zu fassen oft.
Ja.
Man denkt, so ein Baum, das ist ja oft ein Teil des Waldes, ist ja irgendwie leicht zu definieren. Aber eigentlich ist ein Baum überhaupt nicht leicht zu definieren.
Ja, das stimmt.
Also muss es Wurzeln haben? Hat jeder Baum eine Wurzel? Hat jeder Baum eine Rinde? Nicht jeder Baum hat eine Rinde. Hat Baum Blätter? Nein. Manche Bäume haben Nadeln. Manche Bäume haben wahrscheinlich gar nichts auch dran.
Ja.
Ist ein Bonsai, ist ein Baum, also groß ist auch nicht de facto. Sie wissen, verstehen, worauf ich hinaus will.
Ja.
Und hier im DWDS, also digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, das ich jetzt immer gern heranziehe, weil
Jakob schön, Grimm.
Sind wir wieder. Psst.
Ach so, jetzt sind wir wieder im 19.
Jahrhundert. Ja. Also es ist ein doch viel zitiertes Wörterbuch.
Da wird das
zum einen definiert als größere, dicht mit hochstämmigen Bäumen, in Klammern, bestandene Fläche.
Ja.
Oder ein Wald von etwas. Also es gibt ja noch, ein Wald von Fahnen, Lanzen, aha, Antennen, ein Wald von Zahlen, Paragraphen. Also das ist noch die zweite sekundäre Bedeutung dieses Wortes.
Ja, wie ein Meer.
Also wir reden über Bäume tatsächlich. Also es muss auch um Bäume gehen in dieser Sendung. Ich glaube, das ist auch nicht weiter verwunderlich. Jetzt gucken wir noch kurz in die Etymologie rein, die hier aufgeführt ist im DWDS. Wald, männlich, große, dicht mit Bäumen bestandene Fläche, Forst, Althochdeutsch Wald, 8. Jahrhundert, Mittelhochdeutsch Wald mit T.
Ja.
Wald, Waldgebirge, Baumbestand, Holz, die laubigen Äste und Zweige eines Baumes. Angelsächsisch Wald oder A6. A6 ist das Angel. Was heißt das? A6? S-E-I-C-H-S, wissen Sie das?
Wie?
A6.
Angelsächsisch.
Ja, ja, schon angelsächsisch. Ja, ja, schon. Wald.
Ich dachte jetzt asexuell.
Nein.
A6 gesagt.
Ace, ja. dann hätte ich A-C-E gesagt.
Ach so, A-C-E.
Ja, das ist die. Wald. Mittelneudeutsch, gibt's das?
Ja.
Genau, ich tue mir noch schwer mit diesen Abkürzungen hier.
Also,
Vote steht da. Vote.
Vote.
Das klingt ja ein bisschen wie in Oberpfalz, ne? Vote.
Ja, wissen Sie noch unsere Sendung über Dialekte?
Nee, habe ich schon wieder vergessen.
Ich auch.
Niederländisch, Vote. Englisch, Welt. Also es ist ja eigentlich klar, es gibt nicht so viel spannende Rückbezüge, weil das einfach ein Wort ist, was wahrscheinlich schon sehr lange so existiert.
Ja.
Wie oft ja bei diesen, denke ich mal, sehr fundamentalen Worten. Genau, so. Und jetzt hören wir erstmal einen Text. Dann sortieren wir uns nochmal kurz und überlegen, ob wir das 19. Jahrhundert wirklich aus... oder ob es ein Geist sein wird, das 19. Jahrhundert, was uns immer hier heimsuchen wird. Wir haben wirklich schön viele Texte bekommen. Dafür ein herzliches Holla... Dafür danke. Und wir starten mal rein mit zwei Telgin-Texten. David Telgin, ein alter Kupferstecher aus unseren Reihen, und zwar mit zwei Gedichten: Waldlunge, klingt irgendwie gut, und Kahlschläge. Also gleich mal die ganze Problematik aufgedröselt. Herr Eisenbart. Gesprochen von Hannes Göldner und Verena Schmidt.
Für jeden Stein ein Baum. Bald wächst ein Wald. Für jede Lunge atmet der Wald.
Zerstörte Landschaft, übersät von Kahlschlägen und Kraternarben. Hier war einmal der Wald. Baumstümpfe und Reste, totes Gestrüpp, Traurigkeit, die in mir wächst. Hier war einmal ein Wald. Die letzten Bäume, in den Wipfeln blättert der Tod.
Sind Sie noch da, Herr Eisenbart?
Ja.
Ich habe ein paar Themen dabei und ich habe tatsächlich, in diesem Fall bin ich tatsächlich, obwohl ich das 19. Jahrhundert ja heiß und innig liebe und auch gerade literarisch, immer große Freude habe, mich in diese doch spannende Zeit zu begeben. Tatsächlich spannende Dinge aus anderen Zeitepochen diesmal dabei. Kleine Geschichten aus der Geschichte,
Herr
Eisenbart.
Haben Sie Ihre Hausaufgabe erledigt?
Naja, so im Kopf habe ich das gemacht.
Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie das Schloss im Wald lesen sollen.
Oh.
Von Norman Mailer.
Das habe ich nicht geschafft. Haben Sie es gelesen?
Ich habe es gelesen.
Und was ist?
Vor langer Zeit.
Wie geht's da? Was geht's?
Kennen Sie Goethe?
Ja, ich kenne Goethe.
Und da immer so dieses Spiel am Anfang von Faust.
Ja.
Wissen Sie, was da ist?
Welcher Anfang von Faust?
Der Anfang, der noch hingeflanscht wurde.
Also
jetzt am Anfang steht.
Ganz am Anfang?
Ja.
Nun naht ihr wieder ihr schwankenden Gestalten.
Ja.
Das geht's darum?
Ja.
Also um das Theater?
Ja.
Das ist ja so ein Meta-Kommentar eigentlich, dieser ganz Anfang von Faust, oder? Da wird doch über das Theater machen philosophiert.
Ja.
Habe ich das richtig?
Ja. Ist zu weit vorne.
Ach so, warum unterbrechen Sie mich nicht?
Ich meine.
Aber ich habe recht. Es fängt an mit nun naht ihr wieder.
Ja, Sie haben recht.
Ja, also.
Ich meine das Vorwort des Autors. Nee, ich meine, der
Dialog im Himmel.
Der Dialog im Himmel, genau.
Ja.
Und das ist ein bisschen so weitergedacht. Das ist, ich glaube, das letzte Buch von Norman Mailer gewesen. 2007.
Ja, danke, das hat mir noch gefehlt.
Also nach dem 19. Jahrhundert.
Ja.
Und es geht um, ja, mal sagen, also ganz einfache Menschen, die also die quasi, die inzestuös miteinander ins Geschäft kommen, sag ich mal.
Mhm.
Und da kommt dabei raus, also haben Sie Meister und Margarita gelesen,
mhm.
Bulgakov,
mhm.
wo es dann heißt, es gab einen, der in der ganzen Geschichte immer dabei war.
Ja.
So, der setzt sich da mit auf die Bank, auf die Parkbank, sagt, ich war dabei als Jesus von Pontius Pilatus und so weiter
ja.
und so fort.
Ja.
Katharina die Große
ja.
und so weiter. Und der ist da auch dabei. Der beim,
sitzt
beim,
der auch noch auf einer Bank?
Beim Schloss im Wald.
Ja.
Und der ist bei der Zeugung von Adolf Hitler dabei.
Nämlich. Aha. Live?
Ja, und beschreibt es ganz genau.
Und was,
ein ganz garstiges Buch.
Interessant, Herr Eisenbart, aber dann erklären Sie doch mal noch, was ist der Bezug zum Wald jetzt da in diesem Buch?
Ja, das ist die, das sind die ganz einfachen Menschen.
Aha, da sind also, wir bei der Zivilisation und nicht Zivilisation. Also
ja.
wie distinguiert eine Gesellschaft ist, kann man auch verorten daran, wie weit die jeweils vom Wald weg sind.
Ja.
Vielleicht.
Manchmal. Also, das müssen Sie mal lesen,
ja,
Frau Meisendrath.
Aber Sie sind doch hier im Radio, Sie müssen, also das müssen Sie doch jetzt auch den ZuhörerInnen schmackhaft machen. Es reicht ja nicht zu sagen, das müssen Sie lesen.
Das müssen Sie.
Denken Sie mal, Herr Scheck stellt sich hin vor die Tonne, nicht wahr?
Das stelle ich mir gar nicht vor.
Ja, Herr Scheck hält da ein Buch in dieser Lagerhalle hoch und sagt, das müssen Sie mal lesen, und dann wirft das in das Altpapier. Also, das ist ja auch nichts. Das schaut sich ja niemand an, Herr Eisenbart. So wird es nichts mit Deutschlandfunk.
Ah, das ist ja.
Erklären Sie bitte noch mal kurz jetzt, was
ja,
der Wald.
Das ist eben der Norman Mailer, der hat sich das ganz genau angeguckt.
Ja.
Hat sich quasi auf den Bettkasten gesetzt.
Ja.
Und hat das ganz penibel aufgeschrieben, wie es da stinkt. Und dass es beim Zar Nikolaus zum Beispiel auch nicht weniger gestunken hat.
Okay.
Also, das ist.
Jetzt habe ich ja richtig Lust bekommen, das zu lesen, Herr Eisenbart. Danke für den Danke, gut.
Wollte ich Ihnen, gut, dass Sie Ihre gut, Hausaufgaben gemacht
das
haben.
Gut, dass ich es nicht gelesen habe. So, Herr Eisenbart, dürfen wir kurz in die Geschichte? Oder wollen wir kurz noch einen kurzen Text? Komm, hau mal den dritten Telgin raus.
Ja.
Wir sind ja nicht so ein Einzel-Telgin
nee,
mal. Telgin, Wald sein.
Dann machen wir noch einen Aal mit bei.
Wald sein. Atmen und wachsen. Wald sein, sich aufbäumen und frei sein. Wald sein und sonst nichts.
Sagst du, wenn wieder geht?
Ja, jetzt sind wir wieder.
Ja.
Seit wann duzen wir uns,
Frau? Nein, das war off Record. Das war off Record. Sie dürfen das jetzt nicht. Das.
Ah. Ich mach sie jetzt ein bisschen runter. Das war jetzt, hat ein bisschen übersteuert, Frau Meisendrath.
Ja, so, Eisenbart, so. Wir gehen jetzt mal. Mäßigen. Wir haben jetzt schon einige Dinge angetatscht,
ja.
aber ohne wirklich sinnvoll damit umzugehen. Ich wollte sie kurz.
Ja.
Ich wollte kurz vielleicht in, also Nürnberg.
Mhm.
Das ist ja die Stadt, in der wir gerade sitzen.
War ich auch schon
mal. Ja, da waren Sie schon mal. Was kennen Sie, waren Sie schon mal im Reichswald?
Ja.
Eisenbad? Wie ist da so?
Ganz gut. Es gibt auch so Feuchtwald.
Ja.
So Sumpflandschaft.
Genau, wenn Sie zum Beispiel Richtung Pfalzner Weiher, also
ja.
im Osten von Nürnberg, da ist sehr sumpfig, das ist korrekt, ja.
Genau, das ist auch sehr gut gepflegt, dieser Feuchtwald.
Ja.
Da kann auch alles einfach rumliegen.
Mhm.
Waren Sie da schon mal?
Mhm.
Da stinkt es auch enorm.
Ja, es ist oft sehr unwegsam auch da in den
ja.
zwischen den Dingern, und es ist sehr feucht, da haben
und
Sie recht.
Und da ist
ja.
manchmal, haben Sie es schon mal mitbekommen, da ist manchmal ein Posaunenchor, der da probt.
Nee, das habe ich noch nie.
Die stecken da bis zu den Knien in dem Sumpf und proben.
Sehr unpraktisch.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber das ist nun mal so, Frau
okay,
Meisendrath.
Das habe ich noch nie.
Das ist der Reichswald
genau.
für mich.
Genau. Also, das ist aber, wenn das ist, was Sie schön beschrieben haben, das ist jetzt ein wunderschönes Bild, was Sie da uns gezeichnet
ja.
haben. Von dem Osten des Reichswald, der erstreckt sich aber natürlich auch in den Süden.
Ja.
Ja, quasi um Nürnberg herum.
Ja.
Das geht ja dann bis nach Fürth rüber, nicht
sogar.
Wahr? Noch weiter.
Ja, genau.
Der Reichswald Nürnberg ist der älteste Kunstwald der Welt wahrscheinlich.
Der Kunstwelt.
Kunst, nein, nicht Malerkunst, nicht bildende Kunst. Es geht darum, um die Künstlichkeit des Waldes.
Der größte Kunstwald der Kunstwelt?
Nein, nicht der größte, sondern der älteste.
Der älteste. Also der kein Urwald.
Kein Urwald. Das ganze Zeug, das wissen Sie auch, das ist ja das auch fränkische Ausdruck Steggerlerswald gibt's ja, nicht wahr? Weil das die Nadelbäume überwiegen dort und Nadelbäume haben gerade jetzt mit dem im Zuge des Klimawandels natürlich auch große Schwierigkeiten mit Wasser. Nadelbäume können sehr viel schlechter mit Dürre umgehen als Laubbäume, deswegen sterben die jetzt
Koniferen.
Genau. Nee. Ja, die Koniferen. Genau. Wir gehen mal kurz, wir malen kurz das Bild. Wir haben diese, die Nadelbäume werfen dann auch sogar ihre Äste ab. Deswegen haben sie dann wirklich so dünne Stecken. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Und oben ist dann so ein bisschen grün obendrauf. Also das ist ein ungesunder Wald aktuell. Ja. Es wird auch zunehmend ungesunder werden aufgrund des Klimawandels. Allgemein hat der Wald natürlich massiv zu leiden unter Klimaveränderungen.
Ja.
Aber besonders eben dieser Kunstwald. Besonders diese angesäten, systematisch gepflanzten Nadelbäume haben natürlich große Schwierigkeiten aktuell. Aber, das wollte ich Ihnen jetzt erzählen, weil ich das sehr spannend fand, als ich mich darüber informiert habe. Was glauben denn Sie, wann der angepflanzt wurde?
Ja.
Schätzen Sie mal ins Blaue.
1998.
Bitte?
1998.
Nein. Falsch.
Später.
Früher.
Früher.
Ja, 19. Jahrhundert schätzen mal.
Ja, 18. Jahrhundert.
Nein. Herr Eisenbart, wenn Sie hier bei Radio Z, tut mir leid, wenn ich etwas, ich bin zu begeistert von dem Thema. Ja. Wenn Sie hier bei Radio Z, hier in unserer Südstadt, wenn Sie da Richtung Hummelsteiner Park, Biergarten gehen, da kommen Sie am Lidl vorbei, nicht wahr? Ja. Und gegenüber vom Lidl, wenn Sie da mal aufpassen, da steht ein Haus, auf dem eine Plakette.
Das Krokodil.
Nein, davor. Das ist nicht der Lederer Biergarten, der Hummelsteiner Biergarten. Da ist ein Haus, ein gemauertes Haus aus Sandstein und da steht ganz groß dran, hier war früher das Forsthaus.
Kann ja jeder behaupten.
Herr Eisenbart, jetzt hören Sie mir nochmal zu. Es ist eine spannende Geschichte.
Ja.
Da war das Haus von Peter Stromer, also nicht das Haus, sondern das Forsthaus von Peter Stromer. Haben Sie Peter Stromer schon
gehört?
Peter Stromer ist der Erfinder des Kunstwaldes. Und
Stromerbläsers.
Der ist geboren jetzt haben wir gleich das Jahrhundert dann schon, 1315.
Ja.
Also ausgehendes Mittelalter, spätes Mittelalter.
Ja.
Noch nicht ganz zu Ende, aber schon langsam entwickeln sich auch so Strukturen, nicht wahr? Ja. Langsam entwickelt sich sowas wie eine Industrie.
Ja.
Er war kein Förster oder so. Er hat das eigentlich nicht, Wald war nicht sein Thema.
Ja.
Er war ein Patrizier. Er hat Handel getrieben.
Ja.
Und zu dieser Zeit hatte der Baumbestand um Nürnberg herum Schwierigkeiten, weil diese Industrie, die sich langsam entwickelt hat, also nicht jetzt im Sinne von 19. Jahrhundert Industrie, sondern im Sinne von, Sie wissen schon, Herstellung von Gegenständen und eher Massenproduktion und vor allen Dingen Import-Export, also dieser Handel auch, der sich von den Städten aus etabliert hat. Wir verlassen ja langsam den Feudalismus, ganz, ganz langsam. Und dieser Peter Stromer kam auf die Idee, wir könnten noch Bäume pflanzen.
Ja.
Und er hat das können Sie sich ja vorstellen, Baum wächst ja langsam erstmal.
Ja.
Es ist ja eine ganz schön große Schwierigkeit, in einem Menschenleben ein Wissen anzuhäufen, wie Bäume zu pflanzen sind. Wo holt man, welche Baumart erstmal wächst besonders gut? Welche, wie gehe ich mit den Kernen um? Also mit den Samen um?
Ja.
Wo muss ich die hinpacken? Wie bewässere ich die und in welchem Abstand und so weiter? Und das hat er alles in seinen Lebzeiten irgendwie herausgefunden und angefangen. Und damit nicht nur die Grundlage geschaffen, dass Nürnberg dann im 15., 16. Jahrhundert so eine Größe erreicht hat, weil dadurch die Industrie erst oder die so viel Grundlage erst geschaffen wurde, sondern er hat dieses Konzept von wir pflanzen jetzt einen Wald an, das war so spannend, dass es Aufzeichnungen gibt, dass dieser Peter Stromer abgehört wurde von anderen Gesandten aus anderen Städten, um rauszufinden, wie der das macht, weil es gab sonst niemanden, der das konnte. Einen Wald anpflanzen. Das war Peter Stromer.
Und der wurde abgehört?
Mhm. Ist doch spannend, das ist ein Krimi.
Ja, wirklich.
Aus dem 14. Jahrhundert.
Gene Hackman.
Und dann müssen Sie wissen, also das und eben Peter Strohmer hat wohl herausgefunden, dass Nadelwälder, beziehungsweise herausgefunden, hat beobachtet, dass Nadelbäume besonders schnell wachsen. Und deswegen haben wir jetzt alles von der Nadelbäume, weil die damals einfach schnell Holz angebaut haben, das schnell wächst. Und dadurch sind wir jetzt bei diesen ganzen Nadelbäumen.
Deswegen haben wir jetzt Borkenkäfer.
Deswegen, ja, auch, ja.
Ja.
Und das hat sich ja in ganz Deutschland dann verbreitet. Also überall diese Kunstwälder sind alle diese Nadelholzzeugbäume.
Ja. Wie alt kann so ein Baum werden?
100 Millionen.
Wir gehen jetzt nicht an die Tür. Nee, es ist jetzt Literatursendung hier.
Es ist außerdem gerade gar nicht
passend. Das ist ganz schlecht jetzt.
Also, aber ich finde das faszinierend, dass wir dass das hier entstanden ist und wir ja.
Und das ist durch das Tiefbauamt ist das durchgegangen.
Ja, damals schon. Die waren da noch nicht. Gesagt, die hatten es noch nicht auf dem Schirm. Bitte?
Der hat das gemacht oder also einfach aus Eigeninitiative.
Erstmal schon, aber dann auch tatsächlich, er wurde dann zum Forstbeauftragten gemacht. Ja. Also er hat sich das quasi.
Aber es gab keine Ausschreibung jetzt.
Nein, aber damals waren es, Sie müssen sich ja vorstellen, 1315, auch spannende Zeit im Sinne von Machtstrukturen.
Haben Sie noch jemanden eingeladen?
Nein, ich habe niemanden eingeladen. Und es ist auch jetzt einfach, es ist eine Unverschämtheit, hier jetzt einfach zu klingeln.
Klingelt einfach an der Tür. Wenn's
gehen
nicht,
Sie!
Wenn es nicht Peter Strohmer ist, ja, Peter Strohmer kann er gleich wieder gehen. Aber und dem wurde dann auch das besoldet oder wie sah das dann aus?
Er war angestellt. Sie müssen sich ein bisschen vorstellen, die Gesellschaft, er kam ja aus einer Patrizierfamilie.
Ja.
Und das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Die Patrizier haben ja Nürnberg quasi beherrscht. Und das ist ja so eine ganz eigene Struktur von wir schussern uns so ein bisschen die...
Ja,
wir machen das untereinander aus. Also mich wundert's nicht, dass er so das dann ganz hochoffiziell machen durfte.
Wie bei manchen Parteien auch das untereinander ausgemacht. Also
Amigo,
Familie.
Amigo-Affäre Eisenbart. Naja, jedenfalls also spannender Impuls aus dem 14. Jahrhundert. Und es geht dann ja weiter, wenn ich ganz kurz noch, dann schließe ich auch das Thema Nürnberger Wald ab. Wir haben ja ganz noch eine spannende Beobachtung. Wir haben ja so genannt den Lorenzer Wald und den Sebalder Wald. Wussten Sie das? Dass sie so unterschiedliche Namen haben? In Nürnberg gibt's ja von der Stadt, innerhalb der Stadtmauer gibt's ja die zwei Kirchen, die zwei großen, Lorenz und Sebald. Das haben Sie ja vielleicht schon. Und man hat eigentlich alles in der Stadt durch diese zwei Gemeinden geteilt. Also es gab immer, es war quasi, die Stadt war in diese zwei Gemeinden aufgeteilt. Und deswegen der Wald, der sich an die Lorenzer Stadtseite, also die nordöstliche, anschließt, ist der Lorenzer Wald und an der südwestlichen. Aber spannend, und jetzt noch die letzte kleine Funfact zum Nürnberger Reichswald.
Ja.
Das ist ja kein besonders wertvolles Holz, also es ist ja leichtes Holz, das schnell wächst. Auch schnell verbrennt, richtig. Und wir haben ja auch von der Bodenqualität ist ja eher so Sand hier in Mittelfranken. Und deswegen wurde Nürnberg auch die Sandkiste Bayerns oder Deutschlands genannt. Auch ein schöner Begriff. Aber
absoluter Burner.
Brecher. Aber Nürnberg hat sich, jetzt kommen wir gleich noch, das ist ja wirklich fantastisch. Es hat sich dadurch zu einer der Hauptstädte zeitweise in dieser Zeit der Imkerei entwickelt tatsächlich. Aha. Weil die Bienen natürlich mit dem Blattlaus-Kack-Scheiß, den sie da wegsaufen, dann den Waldhonig machen.
Aha.
Und erst so konnte in Nürnberg dann die Spezialität Lebkuchen entstehen, weil es so viel Honig gab.
Aha.
Es geht alles Hand in Hand, alles dank Peter Strohmer.
Ja, stellen Sie sich mal vor, der Strohmer hätte nicht Koniferen angebaut, sondern Kakteen.
Das wäre ja dann.
Dann gäbe es heute Taco Tuesday vielleicht. Oder irgendwas, was Kaktusfeigensalat zum Beispiel, hätte man heute machen.
Ja, fein.
Wäre heute eine beliebte Spezialität auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Gibt auch andere.
Wir bleiben im Wald natürlich. Ja. Wir haben einen sehr schönen kleinen Text eingesendet bekommen. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie man es ausspricht. Kennen Sie die Person Ferenc Liebig? Heißt es so? Ferenc oder Ferenc?
Ferenc.
Man lernt ja nie aus. Ferenc Liebig hat uns eine kleine Prosa eingesendet. Ja, wir freuen uns auch
Stelle
immer sehr über eine schöne Mischung aus Prosa und Lyrik. Wird es ein bisschen philosophisch jetzt. Ich will aber nicht vorweggreifen. Der Text heißt Die Sprossen einer Leiter. Genau. und gesprochen ist von Hannes Göldner.
Existieren. Das ist mutig in der heutigen Zeit. Existieren, ohne die Augen zu verschließen, das könne nicht jeder. Die meisten schaffen das nicht. Die, die es nicht schaffen, versuchen sich abzulenken. In der Ablenkung geschieht das Nicht-Existieren. Ein befreundeter Dichter sagte, ich hätte gerne einen Körper aus Buchstaben. Ich fragte ihn, ob er bestimmte Buchstaben bevorzuge. Natürlich. A, T, C und G. It's in my DNA. Er überschlug sich vor Lachen. Das wäre so gut, das müsse er aufschreiben. T-A-G, Tag, C-Punkt. C-A-T, Cut, G-Punkt. Er fabrizierte neue Wörter. Ich sagte, er sehe so glücklich aus. Ich fragte, ob ich ihm einen Spiegel bringen soll. »Das brauche ich nicht«, rief er, als würde er auf einer Bühne stehen. »G-A-G, Gag, T-A-T, Tat. Neue Metaphern braucht das Land. A-G-A-T-A, Agatha, G-A-T-A-C-A, Gattaca. Er würde einen Vulkan finden. Der Vulkan würde ausbrechen.« Der Vulkan wäre ein Körper, dem man verzeiht, weil er so todtraurig ausschaut. Der Vulkan wäre ein Wald, nur ohne Bäume, damit ohne Blätter, ohne Harz, ohne das Geraschel von Tieren, ohne Moos, in das man einsinkt. Nur ein Wald, der existiert, weil man ihn Wald nennt. Das Wort wäre wichtiger als die Bedeutung, ruft er ins Publikum. Was macht einen Wald zum Wald? Vier Buchstaben, klagt er, und während er klagt, wirft er sich auf den Boden. Es existiert über vier Buchstaben. Vier Buchstaben lassen den Wald existieren. Nicht der Specht, nicht das Wildschwein, nicht die Eiche, nicht der Pfifferling, nicht das tote Geäst, nicht der Unrat, den die Dümmsten in den Wald karren, als wäre der Wald eine Sammelstelle für Sperrmüll, nicht das Laub, nicht der Zapfen, nicht der erdige Geruch. Ich schrieb in einem Gedicht, ich würde Kreise ziehen, zum Meridian werden. Ich strich die Zeile. Nun existiert sie hier, weil sie existieren will. Sie braucht nur zu existieren. Sie muss sich nicht überdenken, einfach nur sein. Sie kann sich darüber glücklich schätzen, wie auch der Wald existiert, wenn das Wort aufgeschrieben wird. Wald. Da bist du nun. Vier Buchstaben und du wirst zu einer Assoziation, zu einer Verkettung, zu einem Baumhaus, zu Nieselregen, zu Borkenkäfern, Dornen, Zecken, krustiger Rinde, Wurzelgeflecht, Stein, Bärlauch, Windröschen, blau schimmernden Blüten, Himbeeren, Knacken, Lichtung, Bärenfalle. Der befreundete Dichter unterbricht meine Gedanken mit einer Axt. Wir bräuchten Holz für ein Feuer. Denn im Wald würde es kalt werden und das Feuer hält das Ungeziefer ab. A-T-T-A-C-C-E, Attacke. Das müsse er aufschreiben. Er wäre das Ungeziefer, das in eine Flamme geworfen wird, dessen Chitinpanzer in den Flammen knistert. Ein festgesaugtes Insekt, das sich nicht abschütteln lässt, das unter die Haut wandert. Agagagagagagaga, rot ist im Gefieder. Blutroter Ahorn. Tagakat. Wir könnten uns abkürzen. Er hieße ab jetzt A-Punkt und ich C-Punkt. Oder er G-Punkt und ich A-Punkt. Im Wald abkürzen. Verirren. Wie ein Teig geknetet werden, bis der Waldgeist den Teig in den Ofen schiebt und Brot aus uns macht. Das ist mutig. Zu Brot zu werden. zu metamorphosieren, um als Brot in Öl getunkt zu werden. Gatt. Man müsse hören und sehen. Immer beides hören und beides sehen. Das wäre die Lösung auf eine Antwort. Im Wald hören und sehen. Den Wald hören und sehen. Den Wald von seiner Nicht-Existenz ausklammern. Mein dichter Freund holt ein Jagdgewehr. Zum Feuer gehöre Braten. Wohlduftender Braten. Krosse Haut, die zwischen den Zähnen knistert, weiches Fleisch, das vom Knochen abfällt. Er richtet die Flinte auf mich. Du gefällst mir, sagt er. Er sagt, es ist mutig zu existieren in einer Zeit wie dieser.
Sie haben über Stadtentwicklung geredet.
Ja, richtig, Stadtentwicklung, Waldentwicklung.
Über Wald.
Und wie halt... worauf ich hinaus will und was wir uns vielleicht jetzt nochmal kurz angucken müssen, ist dieses schon angesprochene, das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land und beziehungsweise Stadt und Wald als Gegenpaar, also die Zivilisation und ich meine nicht nur Zivilisation im Sinn von, da sind ein paar Menschen auf dem Haufen, sondern wirklich Stadt als etwas, als ein Ausdruck der Zivilisation par excellence und Wald als Ausdruck des rohen Natürlichen. Da können wir uns doch auch nochmal drüber unterhalten.
Ja.
Also ich finde, an diesem Nürnberg-Reichswald-Beispiel kann man sehr schön ablesen, dass da durchaus Bezüge zueinander sind, die man nicht sofort erahnt. Nämlich, dass der Wald ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist und gerade in der vorindustriellen Zeit, vor dem 19. Jahrhundert, ja besonders wichtig war, um als Rohstoffquelle.
Ja, das weiß aber jeder, der Age of Empires 2 gespielt hat, kompetitiv. Ohne Lumberjacks, da können sie aber mal im Early Game wenig adopten.
Ja,
das also stimmt. Da haben sie dann Pech gehabt, weil sie können keine Infanterieeinheiten bauen.
Ja.
Sie können auch ihre Einheiten nicht weiterentwickeln. Also wenn sie auf einer Map spawnen, wo relativ wenig Lumber zu bekommen ist, da haben sie aber mal Early Verlust, Frau Meisendraht.
Ja, das, sehr gut, eine gute Beobachtung.
Ist ja letztendlich auch in der echten Welt so.
Ja.
Alles,
absolut.
Was bei Age of Empires 2
Aber der passiert. Gag ist eben, wenn man dann auf die Idee kommt, sich den Wald selber zu machen, dann hat man eben den kleinen Vorteil im Spiel.
Ja, und dann kommen die anderen und sagen, das würden wir auch gerne machen.
Herr Eisenbart, also warum ist warum ist gerade der Wald, also auch gerade so im Mittelalter, wenn wir jetzt gerade schon in der Ecke sind, da gibt's ja so Darstellungen und Beschreibungen von Waldmenschen auch, also nicht einfach nur, sage ich mal, das Eremitische, nicht wann ich in die Natur hinausziehen.
Ja. Kennen Sie das mit dem Ebert?
Nein, erzählen Sie.
Ebert?
Nein, erzählen Sie.
Auf Instagram?
Nein.
Immer mit so einer Computerstimme. Sehen Sie das? Der Baum. Das Baumwesen, das Waldwesen, das im Schwarzwald gesichtet wurde, ist hier zu sehen auf den, holen Sie sich jetzt den Aura-Kodex und dann werden Sie auf so eine Buchseite, wo Sie ein Buch kaufen können für ungefähr 40 Euro. Der Aura-Kodex.
Der Aura-Kodex?
Ja.
Was haben Sie das mal genauer?
Ich habe mir das nicht durchgelesen.
Was schätzen Sie denn, dass da drin steht?
Ich denke, dass da drin steht, dass wir alle über unsichtbare Schwingungen miteinander mit gewissen Aliens auch kommunizieren können. Und es ist dann aber immer so eine effekthascherische Stimme. Und als Sie jetzt gesagt haben, Waldmenschen, da habe ich kurz gedacht, Sie sind Ebert. Frau Meisendraht, sind Sie Ebert?
Nee.
Nein.
Ich weiß nicht,
Aber meinen Sie diese Waldmenschen?
Nein, vielleicht.
Oder die Ewoks?
Also können wir mal kurz drüber reden. Also wir kommen gleich zurück auf das Zeitgenössische oder auf die Popkultur, weil das ist sehr spannend, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Ich wollte mal kurz noch im Mittelalter bleiben.
Ja.
Und weil wir ja auch eben versuchen, auch das 19. Jahrhundert auszuklammern, wo ja diese ganzen Märchensammlungen entstehen, so Rübezahl und so weiter, klammern wir mal kurz weg.
Ja.
Hat damit bestimmt was zu tun, aber es gibt diese Vorstellung von behaarten Menschen, also so, wo quasi die Fell haben, die immer wieder auftauchen, ikonografisch, in Kunst zum Beispiel, oder ich bin mir sicher auch in Literatur, wobei ich da jetzt gerade kein Beispiel wüsste, aber davon ist auszugehen.
Gibt es doch im, wo war das denn mit den Fußhütlern. Hutfüßler.
Ja, das auch. Ja, dass so, diese grotesken Körperformen.
War das nicht im Simplicissimus oder irgendwo gelesen?
Ja, ich glaube, im Simplicissimus kommt es auch vor, aber ich glaube, das sind keine Waldmenschen. Da geht es bloß um, da haben Sie recht, das ist 30-jähriger Krieg, da sind wir auch, das ist ja noch, das ist kein Mittelalter mehr, aber da gibt es das auch, dass aus anderen Ländern oder aus anderen Gebieten irgendwie bizarre Formen von Menschen beschrieben werden.
Einfach, weil man sich vorstellen kann, dass es so sein könnte.
Ja.
Und dass es ja alles geben muss.
Genau, und es gibt diese Figur des Waldmenschen,
ja,
wo dann sowohl Männer als Frauen auch übersät sind mit Fell und dann irgendwie im Wald leben und irgendwie auch schon so halb monsterhaft.
Ja, Hörbe mit dem großen Hut zum Beispiel. Hörbe.
Kenn ich nicht.
Hörbe hört ein großes Huf.
Ach so.
Von Ottmar Preußler.
Aber doch auch schon
Hörbe mit dem großen Hut, kennen Sie doch.
Ja.
Mit dem Wurzelzwerg, der so einen ganz großen Hut hat.
Eisenbart. Ja, aber das ist doch jetzt nicht...
Der den Reisig fegt.
Ja, der fegt den Reisig.
Ja, und der dann aber auf Reisen geht.
Und dann auf Reisen geht.
Dann sagen seine Nachbarn, also man kann doch unter der Woche nicht auf Reise gehen, sie müssen noch den Reisig fegen.
Und was trägt es jetzt zum Thema Wald bei?
Ja, das sind so Waldwesen.
Okay. Ich wollte die Popkultur, gehen wir noch ein Stück zurück zum ältesten, Geschichte, die aufgeschrieben wurde, wenn wir zu den Gilgamesch-Epos reinkommen.
Ja.
Da ist ja auch, ich habe den Namen vergessen, Nanduk, oder wie heißt der andere Kollege von ihm?
Nanuk.
Ich schaue schnell nach. Also ist im Gilgamesch-Epos, da kommt ja spielt der Wald auch eine wichtige Rolle und es gibt auch um Waldmenschen. Also vielleicht nimmt da schon das Ganze so sein Lauf.
Ja.
Und der Wald ist auch eine Bühne für Kämpfe, für da wird etwas ausgefochten. Das ist auch schon im Gilgamesch-Epos gibt's diese Gegenüberstellung Stadt und Wald.
Ja.
Als Gegenpaar.
Ja.
Die Stadt ist ja auch dem Wald in gewisser Weise ähnlich. Sie hohe Häuser, nicht wahr?
Ja.
Straßen, die irgendwas wie so diese Zwischenräume zwischen Bäume darstellen können.
Ja.
Also es gibt ja schon einen optischen Gegensatz, aber auch, dass schon im Gilgamesch-Epos dieses Motiv kommt. Wir laufen jetzt aus der Stadt in den Wald, dort, ich glaube, es war so eine Art Dämon oder so goblinartige Figur zu bekämpfen.
Ja.
Und dann verändert sich die Welt auch durch diesen Sieg, der im Wald geschlagen wird. Also das ist doch schon spannend, dass wir das schon, also wir müssen noch nicht mal, wir können noch weiter als Griechenland. Noch
vor der Polis.
Ja, noch vor der Polis.
Aber ist ja auch, also dort, wo Geschichten aufgeschrieben werden.
Enkidu heißt der übrigens.
Ach ja, da ist ja auch schon das auch schon passiert, dass man dem Wald quasi... dass man den Wald erst besiegen muss.
Ja.
Man muss Bäume schlagen, um seine Häuser errichten zu können aus den Bäumen oder sogar in den Wald hinein.
Ja.
Dann verletzt sich jemand oder kommt sogar zu Tode. Das heißt, der Wald schlägt zurück. Und letztendlich dieses vom Wald Raum abschöpfen oder letztendlich Material abschöpfen, das quasi den Wald zu verletzen, damit die Stadt wachsen kann.
Ja.
So dieses,
da ist die Gegenüberstellung
ist ja,
auch
ist ja letztendlich
drin.
Dann schon da.
Und dass immer, bevor wie Sie sagen, dass immer eigentlich Rodung stattfinden muss, überhaupt als Kondition dafür, dass es überhaupt eine Zivilisation gibt.
Ja.
Da geht eigentlich immer Rodung voraus, da haben Sie recht.
Ja.
Und jetzt gucken wir kurz in die, jetzt haben wir also Gilgamesch-Epos, da findet, also Zedernwald übrigens, spannenderweise, ist es wirklich ganz klar benannt, da findet ein Ringkampf statt, also auch wieder das Ringen, finde ich auch ein sehr schönes Motiv, um das jetzt mit dieser Rodung irgendwie zusammenzubringen. Dann haben wir diese mittelalterlichen Waldfiguren, es tauchen immer wieder Waldgeister auf, wir haben natürlich auch in der Mythologie den Wald immer wieder als Schauplatz.
Ja.
Märchen hatten wir schon genannt, wollen wir aber heute nicht nennen, weil 19. Jahrhundert.
Ja, Prinzessin Mononoke zum Beispiel ist was. Ist
Sie
ein
wollen
modernes
schon wieder, ich will
Märchen.
Gleich auf die Popkultur kommen. Jetzt warten Sie doch mal mit der Popkultur kurz. Wir kommen dahin. Genau diesen Kanon, auch die ganzen mythologischen, überall auf der Welt, wo es Wälder gibt. Immer ist der Wald irgendwie das Gegenstück, das Unterbewusste, vielleicht irgendwie die Kraft der Natur, Urgewalt.
Ja.
Und jetzt haben Sie ja noch einen zweiten Kanon. In der heutigen Zeit haben wir den popkulturellen Kanon. Und da finden sich diese Motive eigentlich eins zu eins immer wieder. Denken Sie zum Beispiel an Herr der Ringe. Ich weiß, es gibt ja diesen Moment, wo der Wald, die Waldrodung, also hier Dings, Finster, Fingorn, Fangorn, wie auch immer das Ding heißt. Ich habe schon lange keinen Herr der Ringe mehr gelesen. Wo Saruman, nicht wahr, klopft den Wald weg, ne?
Damit er mehr Uruk-Hai bauen
genau,
kann.
Richtig. Genau. Also hier auch wieder Zivilisation oder vielleicht so ein Zerrbild der Zivilisation, eine groteske Überformung der Zivilisation.
Und was macht dann der Wald? Der schlägt zurück.
Der Wald ist dann quasi verkörpert in diesen Kreaturen, die aus dem Wald kommen, nicht wahr, aus Wald bestehen, rächt sich an diesen Groteske der Zivilisation.
Das heißt ja dann auch Episode 4, das Enterium schlägt zurück, Frau Meisendraht. Das haben Sie gar nicht erwähnt. Aber wissen Sie, worüber wir auch noch reden müssen, bevor wir in die Popkultur gehen? Mykorrhiza.
Stimmt, Mykorrhiza. Da haben Sie absolut recht. Wir reden die ganze Zeit über Bäume. Aber
ist denn ein Wald überhaupt? Das ist ja gar nicht nur die Bäume.
Ja.
Das ist ja auch Mykorrhiza.
Ja, ist ein Ökosystem, nicht wahr? Ja. Muss man auch mal sagen. Ist die Bäume.
Und auch die Kommunikation zwischen den Lebewesen, die im Wald halt sind.
Genau.
Oder die der Wald sind.
Ja.
Also es sind ja nicht nur Bäume,
die
miteinander kommunizieren über Botenstoffe. Es ist ja auch Mykorrhiza.
Es ist Mykorrhiza.
Frau Meisendraht.
Herr Eisenbart.
Warum ist es eigentlich so? Warum ist Mykorrhiza?
Ja, dann erklären Sie mir Mykorrhiza, bitte.
Also, das ist nämlich so.
Ja.
Der Pilz, der macht so sein Geflecht.
Ja.
Das Rhizom.
Ja, das Rhizom.
Macht er so um die Baumwurzeln herum.
Ja.
So wie so ein leckeren, so ein Teppich.
Ja.
Aus Mykorrhiza.
Ja.
Warum macht er das?
Ja, weil er davon...
Weil er dem Baum nämlich hilft, Wasser aufzunehmen.
Ja.
Und warum? Weil der Pilz... Weil er keinen Zucker herstellen kann, Frau Meisendraht. Weil er keine Glucose selber herstellen kann.
Stimmt eigentlich, ne?
Er gibt dem Baum nämlich das Wasser... Und Mineralien.
Also, und wie nennt man das, wenn in der Natur
Und dann geht es Mykorrhiza. Und dann geht es hoch in die Blätter mit dem Chlorophyll, lässt sich das umwandeln
und kriegt es dann wieder.
In Glucose. Und dann gibt der Baum das zurück, weil er kann gar nicht alles überhaupt verbrauchen.
Ja.
Kann gar nicht alles brauchen. Und dann gibt es den Pilz und dann kann der Pilz weiter Mykorrhiza machen. Ja. Ist doch eine wunderbare Geschichte über live and let live.
Yes, yes it is.
Der Pilz könnte ja auch sagen, ja, ist mir egal, ich brauche überhaupt keine Glucose, ich fresse dich einfach auf mit Haut und Haar. Ist doch eine tolle Sache.
Ist eine super Sache.
Und wir einfachen Menschen gehen da einfach hin und sagen so, wir machen den Baum jetzt mal weg, weil da muss eine Schnellstraße hin, damit ich schneller zum Aldi kann.
Ja.
Zum Beispiel. Ist doch albern.
Ist albern. Ist traurig. Der Wald weint. Deswegen, er hat sich das nicht ausgesucht.
Schön. Schön, dass Sie jetzt, jetzt hier schon zu mir sagen, Sie, Popkultur hat jetzt hier nichts zu suchen und Sie bringen hier den Sommerhit.
Ja.
Wer hat eigentlich ESC gewonnen, Frau Meisendraht? Wollten wir über ESC nochmal reden? Wie war das eigentlich, das Finale?
War das nicht...
Das war unglaublich.
Wann war das? Habe ich komplett...
Das war vor 2 Wochen. Es war...
Ich habe nichts davon mitbekommen. Es war unglaublich still in meinem Kopf.
Ja, aber auf den Pferden...
Nee, habe ich nicht gesehen. In der Wiener Hofreitschule.
Ja.
In der spanischen Hofreitschule kam dann die...
Durchbrennende
Reif. So stelle ich mir das vor.
Und
dann haben die da so... Die Moderation hat dann gesagt, so jetzt spanische Hofreitschule, dann trappen die Pferde da durch.
Ja.
Und vielleicht...
Unglaublich. Luxemburg hat noch nie gewonnen vorher.
Luxemburg hat gewonnen?
Luxemburg hat gewonnen.
Mit welchem Song?
Mit dem Song Heute hauen wir auf die Pauke.
Super.
Ja.
Freut mich. Glückwunsch an Luxemburg.
Glückwunsch an dieser Stelle. Wir senden unsere Glückwünsche.
Ja, zu Pferd.
Das war unglaublich. Also wirklich. Und dann mit dem Feuerball.
Nicht schlecht. Und dann,
Frau Meisendraht.
Wie waren die Outfits dieses Jahr? Sie haben es sich dann anscheinend angeschaut.
Waren unglaublich. Also da sind mir die Ohren wirklich links und raus gefallen.
Zum Beispiel haben Sie ein Outfit, was Sie uns mal kurz zeichnen können?
Ja, also die eine Sängerin von, ich glaube, das war Russland, war ja wieder dabei dieses Jahr. Die hatte einfach nur so Stöckelschuhe an und dazu so kniehohe Gummistiefel über den Pumps und dann noch so eine Regenhose und letztendlich dann oben noch so ein Imkeranzug.
Ah, das war sehr, danke, sehr, also, danke, wir hatten ja schon die Imkerei. Ich muss ganz kurz, ich habe letztens auch Popkultur, aber das passt jetzt ja, wir sind ja beim ESC und bei Musik.
Ja.
Ich habe letztens, also rein aus, ich nenne das immer, wenn ich abends traurig in der Unterhose an dem Sofa sitz und so halb bescheckert YouTube aufmache, dann nenne ich das immer, damit es nicht so schlimm wirkt, wenn ich das anderen erzähle, sage ich dann immer, ich nenne das so ironisch Artefaktbeschau, wenn ich dann auf YouTube irgendwie Absonderliches aus der Popkultur anschaue.
Ja.
Und letztens habe ich eine Artefaktbeschau-Session gemacht.
Ja.
Und da habe ich mir von dem deutschen Metal-Label Nuclear Blast, kennen Sie? Ich glaube, es gibt auch andere Metal-Labels.
Natürlich.
Habe ich mir den Channel für Musikvideos angeschaut. Und da war eine Band aus zwei Menschen. Und jetzt komme ich gleich zu einem, das bringt uns die Fäden zusammen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie es, also es gibt ja momentan sehr viel so Themenbands. Also da sagen die so, wir sind jetzt, das war früher mal so zum Beispiel, wir sind jetzt die Wikinger-Band und dann haben wir ein Wikinger-Schiff auf der Bühne oder wir sind, weiß ich nicht, wir sind jetzt, ich habe letztens eine Themenband gesehen, wir sind so Mad Max-Welt, aber wir sind eigentlich auch angezogen wie Priester oder sowas in die Richtung. Also man braucht immer so eine optische...
Aber mit Mundharmonika.
Genau. Und dann habe ich eine dieser Themenbands gefunden mit dem Musikvideo. Dann es fängt an mit so Dudelsack. Und dann sehen sie erstmal nur so, das Musikvideo ist, es fängt dann so mit Detail-Shots an. Da liegt dann irgendwie so eine Kerze oder steht eine Kerze. Es liegt ein Buch rum. Dann sehen sie so weiß in so weiße...
Entschuldigung, welches Buch war das?
Das habe ich nicht mehr im Kopf. Das war, glaube ich, nicht beschriftet. Ich glaube, die lesen nicht so viel. Aber Frau Meister, dann,
Sie wissen schon, hier ist eine Literatur.
Ja, aber es gab so weiße, wie soll ich sagen, Jute-Anzüge. Also auch interessant, weil normal sind ja schwarz, nicht wahr? Wenn Sie denken, so Mittelalter-Bands. Und dann hatten die so Dudelsäcke zu zweit. Und ich habe drei Songs gehört, die klangen alle komplett wirklich gleich. Es war immer Dudel, Dudel, Dudel. Und dann in der zweiten Hälfte gibt's nochmal Dudel, aber da spricht dann eine männliche, klingend maskuline Stimme.
The bees, they fly.
Und der Gag war, das war eine Imker-Mittelalter-Band, Herr Eisenbart.
Wirklich?
Die hatten sich so Körbe, die haben so weiße Körbe, wie die Imker früher.
Unglaublich.
Statt der Pest-Doktor-Maske, die anscheinend jetzt schon wieder out ist, haben die sich so Körbe vors Gesicht geschnallt, Herr Eisenbart, und pfeifen dann, ich weiß auch nicht, wie das mit den Dudelsäcken funktioniert, aber es funktioniert. Sie haben weiße Körbe vor sich.
Die Imker haben doch diese Pfeifen, da kommt aber Rauch raus eigentlich. Vielleicht ist es das
wahrscheinlich
angeschlossen.
Und dann singen die. Und dann kommt eine Stimme und spricht einfach irgendwas über Bienen drüber. Das ist ja grandiose Eisenbahn.
Wie heißen die dann?
Ich habe leider vergessen, wie die heißen.
Apis.
Irgendwas mit Apis schon, ja.
Apis.
Aber das ist doch großartig, dass die Popkultur, also auch gerade im Metal-Bereich, was ja wirklich übersättigt ist mit so Klischees, sich dann trotzdem dieser Klischees bedient. Dieses Bild des Pestdoktoren kommt sofort auf, wenn sie das sehen. Das ist wie so eine nach vorne gerichtete Korbmaske. Und dann aber halt, wir machen jetzt mal was anderes. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Bienen. Ich finde das großartig.
Ja, wir können ja auch mal eine Sendung über Bienen machen.
Ja, gerne.
Das ist nämlich sehr, sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Da holen wir uns dann Expertise aber rein. So, wir hören jetzt noch mal einen Text.
Ja.
Ich bin ganz begeistert. Googeln Sie mal Bienenband.
Ja, und lesen Sie mal das Schloss im Wald.
Genau, wir hören jetzt passend, weil wir gerade so leicht mythologisierend unterwegs waren, eine Geschichte von Christian Knieps, auch wieder ein kleines Prosastück, diesmal nicht so essayistisch wie die letzten Male, war auch mal ganz nett, Herr Knieps, dass er sich auch mal in anderen Formen versucht. Der Text heißt Der weiße Hirsch und ist auch gelesen von Hannes.
In einer Nacht ohne Mond,
in der der Himmel wie ein verschlossenes Auge über den Hügeln lag und selbst die Sterne sich zurückgezogen zu haben schienen, stand der Junge am Rand des Waldes, noch zu jung, um seine Furcht zu benennen, aber bereits alt genug, um zu spüren, dass das Schweigen um ihn herum nicht leer war, sondern wartend, gespannt und mit einer Bedeutung aufgeladen, die sich ihm erst später vollständig erschließen würde. Der Wald, der ihm tagsüber vertraut gewesen war wie ein grob gewebter Mantel aus Moos, Rinde und Vogelrufen, hatte sich verwandelt in einen atmenden Körper, dessen Herzschlag er nicht hörte, sondern in den Knien fühlte, während die Dunkelheit zwischen den Stämmen dichter wurde und die Welt hinter ihm, das Haus, das Feuer, die Stimmen, in eine andere Zeit zurückfiel, als hätte sie für diesen Augenblick aufgehört, Anspruch auf ihn zu erheben. Dann trat der weiße Hirsch aus dem Dickicht, nicht hastig oder vorsichtig, sondern mit einer Ruhe, die der Bewegung jedes einzelnen Muskels eine Würde verlieh, als sei dieser Schritt nicht zufällig, sondern Teil eines lange vorbereiteten Zeichens, und sein Fell schimmerte nicht, weil Licht es traf, sondern weil es selbst Licht trug, ein stilles inneres Leuchten, das den Wald nicht erhellte, sondern ihn verständlich machte. Der Junge wusste in diesem Moment, ohne Worte, ohne Lehre und Vergleich, dass dies kein Tier war, wie er andere Tiere gekannt hatte, keine Beute, kein Geist der Jagd, sondern etwas Älteres, etwas, das nicht erschien, um gesehen zu werden, sondern um zu sehen, und dessen Blick ihn nicht musterte, sondern abwog, als prüfe er nicht den Körper des Jungen, sondern die Richtung seines noch ungelebten Lebens. In den Geschichten der Alten, die der Junge nur halb gehört und nie ganz geglaubt hatte, war vom weißen Hirsch gesprochen worden, als vom Boten der Anderswelt, als vom Grenzgänger zwischen Zeiten, als vom Tier, das Könige prüfe und Kinder auswählte, und nun verstand er, dass diese Geschichten nicht dazu gedacht gewesen waren, geglaubt zu werden, sondern dazu, eines Tages erkannt zu werden, wenn die Stunde dafür gekommen war. Der Hirsch senkte den Kopf nicht zum Gruß und hob ihn nicht zur Warnung, sondern verharrte. Und in dieser Bewegungslosigkeit lag eine Einladung, die keine Wahl ließ, weil sie nicht forderte, sondern offenbarte, dass der Weg, den der Junge bisher gegangen war, nur der Vorhof gewesen war zu einem Pfad, der erst jetzt sichtbar wurde, schmal, unbeleuchtet, aber unumkehrbar. Als der Hirsch sich schließlich wandte und zwischen die Bäume schritt, folgte der Junge ihm nicht sofort mit den Füßen, sondern mit einem inneren Nachvollzug, mit einem plötzlichen Verstehen, dass Zukunft nicht etwas war, das auf ihn wartete, sondern etwas, das ihm entgegenkam. In Gestalt dieses Tieres, das älter war als Namen und jünger als jede Entscheidung, die er noch treffen würde. Der Wald öffnete sich nicht, er veränderte lediglich seine Ordnung, und wo zuvor Chaos gewesen war, entstand eine Linie, ein unsichtbarer Faden, dem der Hirsch folgte und den der Junge, ohne ihn sehen zu können, spürte wie eine Spannung in der Brust, als hätte jemand eine Saite in ihm angeschlagen, deren Ton erst Jahre später hörbar werden würde. In dieser mondlosen Nacht, in der kein Licht die Richtung vorgab und kein Schatten als Warnung diente, lernte der Junge, dass Führung nicht immer präsent ist, dass Macht nicht beginnt mit dem Beherrschen anderer, sondern mit dem Erkennen eines Rufes, der so leise ist, dass man ihn nur hört, wenn man bereit ist, alles andere zum Schweigen zu bringen. Der Hirsch blieb an einer Lichtung stehen, die im Dunkel kaum als solche zu erkennen war. Und dort, wo sich Himmel und Erde berührten, ohne sichtbar zu sein, drehte er den Kopf noch einmal zurück, nicht um den Jungen zu prüfen, sondern um ihn zu bestätigen, dass er gesehen worden war und dass dieses Gesehenwerden eine Verpflichtung war, keine Auszeichnung. Was der Hirsch dem Jungen zeigte, war kein Bild der Zukunft, kein Reich, kein Thron, kein Schlachtfeld, sondern eine Richtung, eine Ausrichtung des Inneren, die bedeutete, Verantwortung zu tragen für das, was zwischen den Welten liegt, für das Unsichtbare ebenso wie für das Offensichtliche, für die Übergänge, an denen andere zögern oder scheitern würden. Der Junge verstand, dass Macht nicht als Besitz zu ihm kommen würde, sondern als Last, als Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die ihn von den Seinen entfernen und zugleich tiefer mit ihnen verbinden würden, und dass der weiße Hirsch nicht zurückkehren würde, um ihn daran zu erinnern, weil Erinnerung selbst Teil dieser Macht war. Als der Hirsch schließlich im Wald verschwand, nicht plötzlich, sondern so, als löse er sich Schicht um Schicht aus der Welt, blieb keine Leere zurück, sondern eine Verdichtung, ein Gefühl von Bedeutung, das den Jungen nicht erdrückte, sondern aufrichtete, als hätte sich seine Wirbelsäule an eine unsichtbare Ordnung angepasst. Er kehrte in dieser Nacht nicht verändert zurück, zumindest nicht in einer Weise, die andere hätten benennen können, doch etwas in seinem Blick hatte sich verschoben. Ein Wissen war eingezogen, das nicht nach außen drängte, sondern wartete, geduldig, lauernd, wie der Wald selbst, der nichts vergisst und alles wiedererkennt. Viele Jahre später, wenn Entscheidungen an ihm hingen wie schwere Früchte, wenn Menschen in ihm mehr sahen, als er sich selbst zugestand, und wenn er an Weggabelungen stand, an denen kein Rat half, würde er an diese mondlose Nacht denken und an den weißen Hirsch, nicht als Erinnerung, sondern als fortdauernde Bewegung, als Weg, der ihm einst gezeigt worden war und den er Schritt für Schritt weiterging, ohne ihn je ganz zu verstehen, aber immer in dem Wissen, dass er ihn nicht selbst gewählt hatte, sondern von ihm gewählt worden war. Ich steh im Waldcube. Das Neonlicht brennt in den Augen. Ich steh im Waldcube. Das Licht brennt in den Augen. Sie haben dich aufgehangen an der Wand mit dem Kopf zum Boden. Georg Baselitz, du kurioser Typ. Georg Baselitz, wir haben dich lieb. Jetzt bist du tot. Und ich weiß, jetzt würde doch eigentlich die... Naja, ich weiß ganz genau... Am siebten Tag kehrst du zurück. Doch was bringt dir der Reichtum, wenn du kopfüber von der Wand hängst? Was bringt dir der Reichtum, wenn all das nichts mehr zählt? Sie nannten dich den deutschen Dürer. Und ihr
jetzt hängst du hier an der Wand, Baselitz. Ist das was, was ich füllen soll? Ich hätte jetzt die Mutter Monika gefragt.
Und wer hat damit Blumen gemacht? Das weißt du, Georg. Georg!
Georg Baselitz! Du kleiner Spitz! Baselitz! Hitler masturbierend umgedreht, habe ich schon gesehen von Baselitz. Haben Sie das auch schon? Sind Sie eigentlich da oder sind Sie quasi dem Teufel verfallen? Ja.
Klassische Fade-Out.
Ja, Live-Fade-Out. Ja. Ja, Baselitz ist gestorben. Einer der ganz großen Malerfürsten, hätte man früher gesagt.
Warum eigentlich?
Warum, was?
Warum der gestorben ist.
Naja, er war, glaube ich, ist fast 100 geworden, wenn ich mich richtig entsinne. Also er hat ein gutes Alter.
Da kann man auch mal sterben. Da
kann man auch ruhig mal in Ruhe entschlafen. Friedlich und plötzlich. Naja,
ja.
Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren gerade noch bei der Popkultur.
Ja.
Genau.
Da wollten wir gerade einsteigen.
Ja, richtig. Also wir hatten jetzt
herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Sie hören immer noch Eisenbahn und Eisendraht auf Radio Z. Ich muss aufpassen, dass ich nicht niesen muss.
Ja.
Ist ja auch ein Thema.
Niesen? Stimmt, aber hat mit Wald zu tun, ne? Weil es ist ja auch mit der Allergie so, ne? Haben Sie Allergie?
Ja, ich habe Allergie.
Ist das schön? Macht das Spaß?
Ist super schön. Also da merkt man auch sofort, der Frühling ist da, der Sommer ist da, der Sommer ist auch in vollem Gange und dann der Herbst ist da. Der Herbst ist natürlich nicht mehr so, aber ist auch schön. Da kann man die Jahresuhr steht niemals still, auch in der Nase.
Ja.
Wir sind gerade dabei, den Wald zu erkunden.
Ja, richtig.
Mit Texten aus der Metropolregion.
Und auch sonst woher.
Auch aus der Welt zum Beispiel.
Genau, also Popkultur.
Aber wir haben versucht, nicht mit dem 19. Jahrhundert vorzunehmen.
Das
nehmen. Denn wenn Sie jetzt über den Wald nachdenken und Literatursendungen, da denken Sie sich bestimmt,
Romantik.
Da habe ich schon das eine oder andere Büchlein meinen Enkelkindern vorgelesen.
Ja.
Märchenwelt zum Beispiel. Romantische Sachen.
Ja, genau. Also
Goethe.
Ja, Goethe, auch 19. Jahrhundert, ja. Muss man auch, darf man auch nicht vergessen.
Leider.
Hier Tieck, nicht Tieck. Wahr? Hier der
Tieck Holz.
Der blonde Eckbert.
Ja.
Jetzt muss ich, aber soll ich oder lassen wir es sein?
Wir können jetzt eine Viertelstunde drüber.
Okay.
Einen Block reden
einen
wir
Block
darüber und dann machen wir einen Deckel drauf.
Okay, also. Dass das Motiv der Waldeinsamkeit in der Romantik auftritt, ist ja kein Wunder, weil das im Gegensatz zur Klassik, also Goethe wäre ja Klassik, oder? Das heißt schon so, Weimarer Klassik heißt es. Also die interessieren sich nicht so sehr für den Wald und wir hatten dieses Thema ja auch schon öfter, wenn sie die anderen Sendungen gehört hätten, bräuchten wir jetzt gar nicht über diesen Blödsinn reden.
Ja.
Dass die Romantiker explizit daran interessiert sind, die Figuren als Individuen zu zeichnen und auch eine gewisse psychologische Komponente das Ganze. Und die Natur ist immer das Spiegelbild des Inneren der Figuren in der Romantik.
Der Seele,
genau. Und der Wald bietet natürlich eine wunderbare Projektionsfläche.
Ja.
Da tut sich viel, da ist Gewalt, nicht wahr? Da ist Tiere, die sich, da wird gejagt zum Beispiel, da ist es dunkel.
Dunkelheit.
Und das symbolisiert ja das Unterbewusstsein wie nichts anderes.
Ja.
Dann haben wir Schluchten und Berge und Täler haben wir auch im Wald. Also Wald findet ja auch oft im Gebirge statt.
Ja.
Dann kommt da dieses, jetzt müssen wir ganz kurz auf diesen Konstruktion einer nationalen Identität auch einsteigen. Sie haben schon gesagt, die Nazis haben das natürlich auch gerne gemacht.
Die
haben
gesagt, Wald, da haben dann die Varusschlacht im Wald, nicht wahr? Genau. Da wurden dann die Einfallenden zurückgedrängt.
Also man konstruiert sich so um den Wald herum eine nationale Identität.
Ja.
Das fällt aber auch damit zusammen, dass natürlich auf den Modus der Kulturproduktion des 19. Jahrhunderts auch rekurriert wurde, weil im 19. Jahrhundert hat man sich ja auch zurückbesonnen.
Ja.
Und jetzt passen Sie auf, jetzt ist auch der Wald eine wichtige Funktion. Man hat ja gerade in der Romantik war man ja begeistert vom Mittelalter.
Ja.
Das Mittelalter lag ja schon eine ganz schöne Zeit zurück. Also bis zum 16. Jahrhundert geht das ja grob ungefähr. Und man hat sich quasi zurückgesehnt nach diesem alten Zustand. Das ist eine sehr ich würde fast schon sagen, eine reaktionäre Haltung, dass man sagt, früher war ja alles besser.
Ja, Ostalgie.
Ostalgie.
Hat man dazu gesagt. Ne?
Und die Dichter und die Literaten des 19. Jahrhunderts haben sich ja ganz oft damit beschäftigt, alte Sprache, alte Geschichten aufzuschreiben. Sie kennen das, Grimms Märchen sind ja auch eine relativ spät entstandene Märchensammlung im 19. Jahrhundert erst, die aber versucht, alte Geschichten aufzuschreiben. Also es geht quasi darum, die Seele der deutschen Kultur zu finden im Endeffekt. Und im 19. Jahrhundert entstehen ja auch Entwicklungen einer Nationalbewegung Deutsch, also wo eine deutsche Nationalidentität überhaupt erst entsteht, weil vorher gab es ja keine deutsche Nationalidentität. Das waren ja einzelne verstreute Reiche. Und deswegen ist es nicht so falsch, auch im 19. Jahrhundert schon diese Konstruktion des nationalen Bewusstseins da zu verorten. So viel, wenn Sie sich mit Quellen beschäftigen, nicht nur literarische, sondern auch andere, so oft geht es im 19. Jahrhundert um irgendetwas Deutsches, was vermeintlich Deutsches, was irgendwie verortet wird. Und dieser Wald, da trifft einfach die Suche der Romantiker nach dieser Projektionsfläche in der Natur, trifft auf dieses vermeintlich alte, rohe und noch nicht von der Zivilisation eingepfercht. Sie müssen sich vorstellen, im 19. Jahrhundert war ja auch die beginnende industrielle Revolution.
Ja.
Es fing ja auch an mit Massenproduktion. Die ganze Gesellschaft hat sich umgewälzt.
Stadtflucht.
Und auch da wieder das Feindbild Stadt oder die Projektionsfläche als Zivilisation ist schlecht. Das alte Ursprüngliche ist gut. Das ist alles 19. Jahrhundert. Und deswegen haben sie so viele Texte.
Ja, oder ein Spannungsfeld, das wir schon ganz früh aufgemacht haben in einer der ersten Sendungen. Ja. Natur und Kultur.
Ja, stimmt.
Also
stimmt.
Da letztendlich das Pflegen und das vor sich hin wirken lassen.
Ja.
Also letztendlich diese welchem Lebensentwurf gibt man sich hin?
Ja, und interessant, wir hatten ja auch bei der Sendung über Kultur schon festgestellt, dass etymologisch ja das Wort Kultur ja auch vom Schneiden kommt.
Ja.
Und da sind wir schon am Roden wieder dran.
Ja.
Spannend. Ich wollte kurz Ludwig Tieck, der goldene Eckbert, ganz kurz rausgreifen, weil das, glaube ich, eine frühromantische Geschichte ist, die dieses Waldmotiv massiv schon ausgebreitet hat, bevor es noch ganz groß war.
Ja.
Das ist ein Kunstmärchen. Also auch wieder hier wird etwas vermeintlich Altes produziert.
Ja.
Ein Text, der sich gibt, als ob er aus dem Mittelalter käme, aber auch nicht aus dem Mittelalter ist, sondern es ist ein Kunstmärchen. Und da geht's darum, dass ein Ritter, auch hier wieder, wir müssen natürlich über Ritter sprechen, weil Ritter sind Mittelalter und 19. Jahrhundert liebt Mittelalter, trifft einen anderen Ritter im Wald, in einem Herrensitz oder sowas in die Richtung. Und der hat seine Frau dabei. Haben Sie den blonden Eckbert mal gelesen?
Ich hab's nicht mehr vorm...
Genau. Ja. Und die Frau, die sitzen dann, die sind befreundet, diese beiden Familien, und die Frau erzählt, glaube ich, abends beim am Kamin sitzen, wenn ich mich richtig erinnere, bitte nageln Sie mich jetzt nicht auf den Kamin fest.
Mach ich nicht.
Erzählt, ich muss Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Ja. Und
also mir?
Ich weiß, Sie werden mich für verrückt halten, aber ich muss es einfach loswerden. Und das ist das ist ja schon so eine typisch 19. Jahrhundert.
Ja.
Da wird eine Geschichte erzählt, erstmal als Rahmenhandlung, da trefft jetzt eine Familie, dann erzählt eine Person, die dabei ist, macht quasi die eigentliche Geschichte erst auf und fängt dann schon damit an, allen zu erklären, dass es jetzt absurd wird, was jetzt kommt.
Oder Lovecraft.
Na gut, der ist ja ein bisschen später nun.
Ja, also, aber der hat auch gerne diesen Kniff genommen.
Das typischer Kniff,
dass
oder?
Dass jemand einem erzählt, aber muss man erstmal die Figur einführen, die das dann erzählt.
Genau, und dann sagt die Figur auch noch, ja, ihr werdet mir nicht glauben. Das ist auch bei Poe so.
Zugegeben, ich bin Insasse einer
Nervenheilungsstelle. Der Fall des Hauses Usher fängt auch so an. Ich hab da was gesehen.
Aha.
Ah,
aber was?
Ich muss es jetzt erzählen, ich kann gar nicht anders, oh mein Gott. Nein, also passen Sie auf.
Ja.
Die Frau erzählt dann, ja, als Kind habe sie im Wald, und jetzt sind wir wieder im Wald, habe sie aus, es wird nicht ganz klar dargestellt, aber wahrscheinlich auch aus Gründen der häuslichen Gewalt geflohen in den Wald, also auch hier wieder Flucht von der Stadt, von der Zivilisation in den Wald als ein ursprünglicher Zustand, in dem alles harmonisch ist, und ist dann auf eine Frau, die im Wald lebt, untergekommen bei ihr und hat sich quasi, hat ihren Haushalt mit betreut und wurde dafür versorgt. Das war die Geschichte. Sie hatte diese Frau, diese alte Frau, die nicht ganz klar bezeichnet wird. Es könnte sowas Ähnliches wie so eine Frau Holle sein, so eine mystische, fast schon Gottes, also so eine Art göttliche Figur. Es könnte irgendwie der Teufel sein, wer auch immer. Die Frau hat in dieser Geschichte einen Vogel, der legt goldene Eier.
Ja.
So. Und deswegen ist das Auskommen, dafür ist gesorgt. Ja. Man kann immer in die Stadt laufen zum Aldi und sich irgendwie Tütensuppe holen und dann knuspern zum Beispiel.
Ja.
Eines Tages wird ihr aber dann langweilig, der Frau, und sie klaut den Vogel und geht zurück in die Stadt. Und da haben sie schon wieder dieses Thema. Jetzt wird ihr langweilig in der Harmonie. Sie geht in die Stadt und fängt da an, in Saus und Braus zu leben, weil sie immer diesen Vogel dabei hat, der immer goldene Eier legt. Dieser Vogel wiederum kann allerdings sprechen und er spricht in Gedichtform, er spricht in Reimform, und ich kann jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber sobald er weggenommen wird von dieser Frau, von seinem Zuhause, singt er immer davon, dass er sich zur Waldeinsamkeit zurücksehnt. Also dieses Element des Vogels, der sich zurück in den Wald sehnt.
Ich glaube, Sie haben mir das auch schon mal erzählt.
Ich weiß, ich liebe diese Geschichte. Sei jetzt mal dahingestellt, es geht dann hin und her und es geht natürlich für die auch nicht gut aus.
Ja.
Am Schluss gehen wir wieder aus dieser Geschichte zurück in die Rahmenhandlung, und in der Rahmenhandlung wird dann der Mann dieser Frau wird dann verrückt und sieht dann diese Frau, die quasi als Schatten auch über dieser Beziehung steht.
Ja.
Weil sie ja immer wieder zurückkommen könnte und sich rächen an diesem Diebstahl. Genau, das ist der blonde Eckbart, und ich glaube, es ist ein sehr frühes Beispiel, wo der Wald so eine Aufladung bekommen hat in der Literatur. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war relativ früh dran. Nur als beispielhafte Geschichte, wo der Wald nicht nur Wald ist, sondern einfach Projektionsfläche von etwas Größerem
und
steht für dieses vermeintlich reaktionär gedachte, bessere, harmonischere Naturzustand.
Ja.
Genau. Das war jetzt 19. Jahrhundert. Sie haben ja noch, wenn wir jetzt noch im 19. Jahrhundert ganz kurz
Sie
bleiben.
Sie haben gut gemacht. Sie können noch ein bisschen.
Genau, nein, wir kriegen das komplett abgedeckt. Jetzt kommt Ihre Frage.
Ja. Nämlich, ich habe mich auch vorbereitet.
Mhm.
Ich hab mir eine Frage ausgedacht, die ich Ihnen diese Sendung gerne geben will. Und zwar, war Goethe auch ein Wald? Also war der mal im Wald?
Goethe war bestimmt auch im Wald. Ganz kurz, ich hab das Gefühl gehabt, ich habe ein kleines Déjà-vu erlebt.
Ja, ich auch.
Ich war nämlich, Sie hatten mir mal erzählt, ich glaube, es war sogar in der Sendung, Sie hätten von dieser Fontäne getrunken. Ja, und es war einfach nur Leitungswasser.
Es war wirklich so.
Ja, und ich hab gedacht, ich sehe nicht recht. Ich probiere von dieser Fontäne. Ich war da,
Herr Eisenbart. Waren Sie auch da?
Ich war auch da.
In Marienbad?
Ja, es ist furchtbar. Es ist eine ganz furchtbare, also ganz furchtbar. Es war ganz schlechte Idee, die ich da von Ihnen übernommen habe, nach Marienbad zu fahren. Ich empfehle Ihnen Karlsbad. Aber lassen wir.
Franzensbad soll auch sehr gut
sein. Nee, Franzensbad ist, glaube ich, noch schlimmer.
Nein, das soll sehr gut sein.
Nein, also passen Sie auf. Interessant, Marienbad, wer es nicht kennt, Stadt in Tschechien, hier in Böhmen, nicht wahr? Böhmische Dörfer. Im Wald, sehr viel Waldbezug.
Ja.
Und es gibt diese Brunnen mit dem Blechwasser, da haben wir auch schon ausgiebig drüber geräuchert. Sie haben diesen einen Brunnen gefunden, der gut schmeckt. Und es war nur Leitungswasser, weil Sie kein Tschechisch können, Sie Opfer. Aber ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Goethe war ja auch viel da. Es steht ja irgendwie an jedem zweiten Haus, Goethe war hier. Ja, und Goethe stimmt. Hat ja geschrieben.
Hat hier hingeschissen ja, genau. Und hat hier einmal ein Brötchen gegessen. Ja, es ist wirklich schlimm.
Ich meine mich zu erinnern, dass Goethe mehrfach immer sagt, dass so im Wald rumlatschen doch eigentlich irgendwie ganz inspirierend ist, sei. So, das wäre jetzt die Verbindung Wald und Goethe. Ich sag nur, weil ich im Marienbad immer all diese Goethe-Plaketten, und es ist ja 19. Jahrhundert auch, diese Stadt ist ja, das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Das ist ja einfach alles irgendwie anscheinend innerhalb von ein paar Jahrzehnten aus dem Boden gestampft worden.
Ja.
Und alles nur so, das sieht aus wie so Puppenhäuser alles, weil das einfach nur so schnell hingerotzt ist und aber gleichzeitig gut aussieht.
Sieht gar nicht mehr so gut aus, wird sehr viel gebaut.
Aber ist im Wald, ne? Und
ja,
im Sumpf
ist
auch
mitten
noch.
Im Wald.
Ja.
Aber war doch hübsch.
Ja, naja. Also, Goethe jedenfalls mochte anscheinend schon so ein bisschen Ruhe im Wald, aber gleichzeitig in der Literatur muss man ganz, ganz klar sagen, da ist eine ganz andere Welt als jetzt in der Romantik. Also Goethe hatte die Romantik gehasst.
Hat er nicht auch dieses ein Gleiches? Hat er es nicht im Elbsandsteingebirge in irgendeiner Waldhütte?
Ja, bestimmt. Also stimmt.
In so ein Gästebuch
Es gibt ja das Thema Wald bei Goethe schon. Da ist ja, das haben Sie ja gerade schon gemeint.
Hat er, glaube ich, also da ist es überliefert, dass es da in so einem Gästebuch drin stand.
Ja, das haben Sie schon mal erzählt in der Sendung, also über allen Wipfeln ist Ruhe und so, aber das ist ja eine ganz andere Herangehensweise an den Wald.
Ja.
Da ist der Wald nicht mehr, da kommen keine Gestalten raus, da passiert nichts Mysteriöses, sondern da ist es eher so eine Form von Kontemplation, würde ich sagen. Oder wie würden Sie das lesen im
Also letztendlich die Natur, die über dem Menschen steht.
Ja.
Und der Mensch ist vergänglich, die Natur nicht.
Ja.
Die berührt es überhaupt nicht.
Ja.
Dass Goethe da gewesen ist im Elbsandsteingebirge, das ist der Natur völlig egal. Und wenn der gestorben ist, ist es ihr immer noch egal, Frau Meisendraht.
Und das ist ja das Schöne am Wald.
Ja. Aber jetzt haben Sie Ihre Viertelstunde gehabt.
Ja, sehr gut. Ich habe auch jetzt genau perfekt Punktlandung. Ich wollte gar nichts mehr weiter sagen. Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ich habe aber einen Text, der jetzt hier super reinpasst, dabei. Dann können wir jetzt einfach spielen.
Ja.
Ein kleine, sage ich mal, wie sagt man da? Nach Goethe, sagt man da?
Ja.
Also in der Malerei würde man ein kleines C davor schreiben.
Ja.
Da denken immer Leute, hieß der Maler Cornelius oder so? Nein, wenn Sie ein Bild sehen, wo dann ein C in der Signatur steht, dann heißt es meistens, dass es eine Kopie ist.
Nach Christus.
Genau, nach Christus. Genau. Und jetzt haben wir eine kleine Ansendung nach Goethe, eine kleine, sag ich mal, feministische Bearbeitung des Erlkönigs dabei. Das passt doch jetzt wirklich
ja,
wie,
das gefällt mir ja sehr
wie
gut.
Arsch auf Eimer von FD.
Ja.
Erlkönig, gelesen von Verena Schmidt.
Obwohl ich es noch nicht gehört habe, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja.
Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist die Mutter mit ihrem Kind. Sie hat den Knaben wohl in dem Arm, sie fasst ihn sicher, sie hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Mutter, du den Erlkönig nicht? Mein Sohn, zeig an, wo lockt er dir? Dort, hinterm Baum, gleich hier.
Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt.
Meine Mutter, hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Ich hör's, der hat wohl nicht mehr alle, schau, wie ich ihm eine knalle.
Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten, schön.
Hör mal, Erlkönig, lass mein Kind in Ruhe. Und deine Töchter haben auch Besseres zu tun. Meine Mutter, siehst du dort? Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau. Hey, Mädchen, kommt mit, der ist doch blau.
Ich liebe dich. Mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich...
Halt! Nimm deine dreckigen Griffel weg. Geh zurück in dein ödes Versteck. Die Mutter ist gereizt, gibt ihm eine Schelle, reicht den Töchtern ihre Hand ganz schnelle. Sie wollen gern mit ihr gehen, lassen den Erlkönig alleine stehen. Wohlbehalten verlassen sie den Wald. Sowas versucht der König nicht mehr so bald. Hihi.
Sie können jetzt weiterreden.
Ja, sehr schön. Also, jetzt haben wir doch, wie viel haben wir noch, wie viel Zeit haben wir noch ungefähr, damit ich das grob mal... Ja,
wir haben jetzt ungefähr, wir sind jetzt ungefähr bei 80 Minuten.
Okay, gut. Okay, also nicht mehr so lange, aber noch ein bisschen.
Noch ein bisschen, ja. Schon noch ein bisschen.
Gut.
Wir können jetzt mal über Popkultur reden.
Gerne. Ich habe noch ein Thema, was ich unterbringen will, aber das kann ich auch später machen.
Ja, können wir auch später machen,
ja.
Frau Meisendrath.
Also,
welches
Popkultur.
Thema wollen Sie jetzt gerne besprechen?
Ich hab noch ein Nürnberg-Thema dabei.
Ja, okay.
Und, also entweder wir machen jetzt Popkultur oder wir machen Nürnberg.
Ja, gerne.
Okay.
Nürnberg. Also.
Genau. Also passen Sie auf. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie...
Prinzessin Mononoke zum Beispiel.
Was ist denn bei Prinzessin Mononoke?
Ja, da ist ja das, dass immer der Eber kommt.
Ja, der Eber kommt. Und es gibt den Waldgeist, gibt's auch,
Es gibt verschiedene Waldgeister. Es gibt auch diese kleinen, diese
Bobbelmännchen.
Gobelins.
Ja.
Die so lustig rausbobbeln.
Ja.
Aus dem Wald.
Ja.
Und es kommt aber immer der Eber. Und der Eber ist aber gar kein Eber.
Sondern?
Das ist eigentlich ein Eber, der eigentlich von einem bösen Dämon besessen ist.
Ja, und waren das nicht so Würste auch einfach?
So Würste, Wurstdämon.
Wurstdämon.
Und der kommt immer raus aus dem Wald,
ja,
und greift das Dorf an.
Ja, also, auch wieder Wald?
Genau.
Zivilisation, sehr gut.
Und dann wird ein junger Mann, der mutig genug ist, der wird dafür auserkoren, diesen Eber zu jagen. Er jagt ihn dann.
Hm?
Und er wird fast getötet, aber da hilft ihm dann Prinzessin Mononoke, eine Menschgestalt, die aber ganz mit dem Wald im Eins ist. Die quasi der Wald, die mit dem Wald kommunizieren kann.
Aber schon eine menschliche Figur, oder?
Ja, ja. Die auf einem weißen Wolf, der sprechen kann, reitet. Und die hilft dann diesem jungen Mann zu verstehen, dass dem Wald eine große Gefahr droht, aus der Stadt nämlich.
Hm.
Und dass der Waldgeist, der Waldgott,
ja,
der sieht aus wie ein Hirsch mit einem menschlichen Gesicht,
ja, ja,
dass der nämlich, dass der warnt.
Dass der bitte was?
Dass der davor warnt, dass der Wald...
Ah, ja.
Kaputt geht.
Korrekt, ja. So ist das in dem
Und dann dem ist es so ein Spiel aus zwischen Wald,
ja,
und Stadt.
Ja.
Wer gewinnt am Schluss? Sie werden es erfahren nach der Exposition. Dann kommt der zweite Akt und dann wird es schnell sehr spannend.
Ja.
Wo dann nämlich der Gott nämlich enthauptet wird.
Ja.
Aber wie es ausgeht, geht, das erfahren Sie
bei Prinzessin Mononoke.
Ja, genau.
Genau, aber hier haben wir ja auch, also ich würde sagen, Miyazaki.
Ja.
Heißt der Schöpfer, ja, dieser Welt.
Hayao Miyazaki.
Hat ja immer wieder dieses Thema von, das ist da, und da sind wir eigentlich auch wieder, das ist ja auch interessant. Zum einen
Sie
haben wir
müssen
natürlich,
aufhören an Ihrem Mikrofon.
Zum einen haben wir natürlich Motive aus der japanischen,
ja,
Mythologie oder, ja, den Märchen, dass so alles beseelt ist, nicht,
ja,
wahr? Das ist ja so ein Shinto-Thema, dass,
ja,
Gegenstände oder auch Dinge irgendwie eine Seele haben, dass es irgendwie alles von Geistern auch,
ja,
also überall sind Geister, die für etwas stehen, für irgendwelche Kräfte. Die
sind Sie Eburd? Frau Meisendrath, sind Sie Eburd?
Ich, nein.
Eburd?
Nein, ich bin nicht Eburd. Jetzt lassen Sie doch mal.
Haben Sie es gesehen?
Lassen Sie mich doch mal bitte in Ruhe damit. Das macht mir Angst.
Haben Sie die Gestalt gesehen?
Nein.
Sehen Sie es? Sehen Sie
Nein,
es?
Nein, ich sehe gar nichts. Es ist dunkel.
Hol dir den Aura-Codex.
Ich will keinen Aura-Codex. Ich will jetzt über Miyazaki reden.
Ja.
Also diese Sachen stecken da natürlich drin.
Ja.
Der Wald als der ein Geist hat, der aber nicht nur ein Geist ist, wie wir jetzt bei der Romantik hätten, sondern das sind wirklich Entitäten, die man, mit denen man auch in Kontakt treten kann.
Ja.
Die auch sich rächen zum Beispiel, die eine Gegenkraft auswirken, wenn man ihnen was tut. Das ist ja Shinto im Prinzip. Gleichzeitig muss ich aber auch feststellen, dass da schon auch eine gehörige Portion Märchen europäischer Natur irgendwie auch mit drin steckt.
Ja, und Gilgamesch.
Gilgamesch?
Das, was Sie vorhin erzählt
haben. Ja, ja.
Dass der gerungen wird.
Ja, ja.
Dass da im Wald gerungen wird.
Ja.
Ne?
Ja.
Mit dem Gott.
Ja, und deswegen ist es ja auch Popkultur, weil es ja nicht nur eine Linie ist, die von einem die einfach weitergeführt wird, sondern es ist ja das Schöne an der Popkultur, dass sie immer so verschiedene, gerade in der heutigen Zeit, so verschiedene Strömungen ineinander vereint.
Potpourri. Hat man bei uns immer gesagt.
Potpourri.
Potpourri. Man hat sich aus allen Töpfen, was man gewollt hat, hat man sich dann eine Potpourri zusammengemacht, hat dann lecker reingerochen. Und es roch dann zum Beispiel nach Patchouli, nach Nelke,
Sandelholz,
nach
Pfefferminze,
nach
Salbei, fällt mir noch ein,
verschiedene
Weihrauch, Gold und Myrrhe
und auch andere
Sandelholz, schwarzer Tee,
Sonnenblumen,
mit Hagebuttengeschmack,
oder zum Beispiel Kaffee,
Räubusch, Sahne, Karamell,
man hat auch zum Beispiel diese Zimt,
Himbeertraum.
Diese Winterhütte,
Kreuzkümmel
und allerlei
Zitrone,
anderes.
Ingwer,
Lavendel
und Calendula.
Calendula. Und das ist auf jeden Fall, finde ich auch immer sehr wichtig, zu gucken, welches Motiv wird jetzt angesprochen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein Motiv angesprochen wird, was ist denn gemeint? Was haben Sie denn? Da gucken Sie zum Beispiel einen Lars von Trier.
Ja, stimmt, da gibt es auch. Das ist
Antichrist.
Antichrist ist sehr mit Wald.
Der hat im Wald spielt.
Ja.
Der spielt auch in der Stadt, aber in der Stadt ist so eine Entfremdung da.
Ja.
Und man weiß nicht genau, was ist eigentlich los die ganze Zeit. Was ist denn überhaupt los? Und dann wird in den Wald hineingegangen und plötzlich versteht man, aha, was ist denn hier los? Die Tiere kommen dann plötzlich und fangen das Sprechen an.
Ja.
Dann kommen die in die Wohnung, ohne sich anzukündigen. Es ist ja unglaublich, was da in dem Wald passiert. Und da merkt man dann, aha, die Psyche, das Unterbewusstsein, das Unbewusste, das wird plötzlich nach außen gekehrt und plötzlich kann diese Protagonistin kann plötzlich ihr wahres Ich zeigen. Oder kann zeigen, was sie eigentlich, wenn sie nicht in der Stadt ist, was sie da maskiert.
Ja,
was sie absolut. Ansonsten maskiert vor
Und ihrem. Da ist ja auch wieder spannend, auch hier wieder ganz, ganz, wir sind ganz weit weg vom 19. Jahrhundert.
Ja.
Aber trotzdem, diese Funktion des Waldes als Motiv fürs Unterbewusste, die taucht auch in der Popkultur ständig wieder auf.
Ja, oder The Witch.
The Witch, natürlich im Horror-Genre, natürlich, ja, habe ich gesehen.
Das ist natürlich Cabin in the Woods.
Cabin in the Woods, Alone in the Woods.
Pepper Woods. Gibt's ja auch noch, oder zum Beispiel The Evil Dead, Tanz der Teufel. Also der Wald ist ein sehr beliebtes Thema, weil sich's natürlich auch filmerisch sehr, sehr anbietet.
Ja.
Da man sieht nicht genau, wo ist denn jetzt der Mörder?
Ja.
Wer ist denn der Mörder überhaupt? Oder der kann ja hinter dem nächsten Baum sein, zum Beispiel The Slenderman.
The Slenderman, stimmt, auch oder Popkultur, stimmt, spielt oft im Wald. Ist auch die Figur Slenderman, kennen jetzt vielleicht die etwas Älteren nicht. Ich habe letztens, ganz kurz, kennen Sie, bitte?
Ein Mem,
ja. Also es ist im Internet sehr bekannt.
Ja.
Und interessanterweise haben wir inzwischen, inzwischen habe ich ja das Gefühl, dass ich schon sehr alt bin, Herr Eisenbart. Ja. Weil ich war letztens in der U-Bahn gesessen.
Ich möchte nicht mehr so jung sein. Wie die.
Genau, ich war in der U-Bahn gesessen und habe so jungen Menschen man kann es ja nicht verhindern, die reden ja oft sehr laut, was ich auch gerne zuhöre.
Ja.
Und dann fiel dann so das Wort, kennst du Slenderman? Das ist eine Figur aus Minecraft.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ich bin sehr alt geworden. Ja. Weil das habe ich anders in Erinnerung. Also Slenderman.
Ja, Sie kennen Slenderman noch. Ich kenne noch Slenderman Fortnite,
aus,
ne?
Persönlich.
Ja. Ah, ja. Ja.
Und das war halt, es ist halt ein Horror, es war doch ein Horror. Also trügt mich jetzt, also verfalle ich jetzt schon der angehenden Demenz?
Nein,
oder?
Nein.
Also das war doch ein das Computerspiel, nicht, ja. Was Standalone war, wie man in der Fachsprache ja. sagt. Also was für sich genommen eine eigene Reihe war.
Ja.
Und indem es man in einem düsteren Wald war und man hat Zettel, ja. Buchseiten gesammelt. Und wenn man Pech hatte, durch Zufall stand eine schlachsige, pfahle Gestalt hinter einem und dann ist Schluss im Karton. Und das war eigentlich das Spiel. Ob das spannend ist, es hat sich auf jeden Fall durchgesetzt.
Ja.
Als Mem. Also diese Figur, dieses Schlachsigen im Anzug, nicht wahr?
Im Anzug, ne?
Ich glaube sogar Hut, wenn ich mich richtig erinnere.
Nein,
Hut,
ohne
Hut nicht.
Hut.
Sehen Sie, das war ein Nelson Mandela-Effekt. Aber dieses ist ein ikonisches Bild geworden der Popkultur und immer wieder referenziert. Memes,
ja. Sie meinen, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen Breaking Bad.
Breaking Bad?
Das war mit dem Hut.
Ja.
Mit dem Hut und dem Bart.
Ja. Das wie dem auch sei. Also es ist auf jeden Fall, also ich glaube, ich hätte da aufstehen müssen. Ich hätte da, Zivilcourage zeigen müssen und sagen müssen, halt, stopp. Ihr Kackbratzen.
Es ist Standalone.
Es ist Standalone. Es ist nicht aus Minecraft.
Und jetzt raus. aus meiner U-Bahn.
Ja, jedenfalls das Unterbewusste ist ja auch, also Slenderman spricht ja klassischerweise auch so ein bisschen Ängste an. Und ich glaube, der Horrorfilm spielt ja sehr oft auch in der Wald. Denken Sie an diese ganzen, wie hieß dieser Found-Footage-Film?
Ja, The Blair Witch.
The Blair Witch Project ist ja auch Wald.
Ja.
Es ist immer im Wald passieren die unheimlichen Sachen.
Ja.
Es ist immer eine Holzhütte irgendwo und dann ist die verflucht oder so eine Gruppe Jugendlicher ziehen da ein und wollen da Ferien verbringen und dann geht's aber richtig zur Sache.
Ist ja auch eine gute Idee.
Ja, aber natürlich, wenn jugendliche Protagonistinnen in einem Text, also in einem Film, also in einem Text auftreten und in eine Hütte im Wald ziehen, also diese Schwelle des Erwachsenwerdens wird da überschritten.
Ja.
Die Schwelle des Waldes hat natürlich auch eine ähnliche Funktion.
Weiter.
Und dann in diese Hütte,
dann
hat das eine, dann muss man das, glaube ich, schon aus der Warte lesen, dass es hier eigentlich um einen Initiationsvorgang geht, ins Erwachsenwerden. Und dass vielleicht auch gerade, dass dies in der Popkultur, wir sind ja gerade noch in Popkultur-Part, dass das gerade in der Popkultur so häufig vorkommt, dieses Motiv.
Ja.
Und dieses Abschlachten, das gegenseitig, manchmal ist es ja sogar gegenseitig. Ja. Manchmal fangen die an, sich selbst zu kannibalisieren im wahrsten Sinne. Manchmal gibt's aber auch Kannibalen, da ist wieder das Unzivilisierte, was im Wald wohnt, die sie dann aufessen oder irgendwelche Monster. Irgendwie ist dieses rohe, diese rohe Natur, kann ja, wenn man möchte, wenn wir das aus dieser Folie der Zivilisation denken, ja auch irgendwie ein Sinnbild dafür sein, dass sie jetzt in die Realität der Gesellschaft geworfen werden als erwachsene Menschen, die ja geprägt ist von sich gegenseitig auffressen.
Ja.
Und dann ist es ein spannender Konnex, dass wir wieder Zivilisation quasi umgekehrt im Wald finden.
Ja.
Also das Zerrbild der menschlichen Zivilisation findet sich dann im Wald wieder, als wir zerfleischen uns gegenseitig, ein ständiger Todeskampf und es sind Menschen da, die uns aufessen. Ich weiß nicht, welcher Film das war, ganz oft sind es ja Kannibalen dann auch, die irgendwie...
Wrong Turn.
Ja, Wrong Turn.
Oder the Cabin Fever.
The Cabin Fever.
Finde ich sehr gut.
Ja.
Ich finde, sie haben sehr gut auf den Punkt gebracht. Da möchte ich auch gar nichts dazu sagen, außer... Dass der der Unabomber, der war auch im Wald.
Welcher?
Der Unabomber.
Der Unabomber.
Der Unabomber. Der hat sich im Wald versteckt. Das gibt's ja auch immer noch, Frau Meisen.
Ja.
Wenn wir jetzt gar nicht über Popkultur reden, sondern über Politik und Zeitgeschehen.
Ja.
Im Wald.
Da sterben die Leute.
Da sterben die Leute, ne? Es gibt ja auch diesen Wald in Japan.
Ja,
wo dieser Jake, wie heißt der?
Paul.
Jake Paul.
Ja.
Wo der hingegangen ist und die Leute gefilmt hat.
Ja.
In dem japanischen Wald.
Ja.
Also. Und Una Bomber ist ja auch sowas, ne? Der wollte, wollte seine Pakete verschicken mit den Bomben drin.
Mhm.
Hat sich einfach im Wald in so ein Loch reingelegt und hat sich gedacht, na, ihr findet mich nicht.
Aber dann trotzdem gefunden.
Hat trotzdem gefunden.
Schwierig. Aber jetzt also, muss ich sagen.
Es ist schon auch immer sehr viel Tod im Wald.
Ja, stimmt. Klar, logisch. Da ist Gefahr.
Einfach weil es so unbeobachtet
und das, ist. Und das Spannende ist, bei der Romantik ist es ja beides. Da ist es ja, ja. sowohl die Harmonie und die Schönheit ja. als auch die Gefahr.
Ja.
Ich muss, gerade wo jetzt drüber nachdenken, wir hatten jetzt Miyazaki
ja.
und wir hatten diesen, ich habe leider vergessen, wie heißt dieser Wald, in dem sich besonders viele Menschen in Japan umbringen. Ja. Und wir hatten den Shinto-Glauben angesprochen. Ich ja. würde fast sagen, so gern das kolportiert wird, dass der Wald so ein typisches deutsches Bild ist.
Ja.
So vielleicht darf man Japan da auch nicht außen vor lassen. Vielleicht ist Japan da auch sehr prädestiniert, weil ja...
Ja, und bei den ganzen Horrorfilmen hatten wir jetzt ja Nordamerika.
Gut, aber da ist ja der Wald einfach nur, da ist ja der Wald einfach nur Bühne für Grausamkeit.
Ja. Ja, klar, weil das ist, was nicht erobert ist.
Ja.
Weil das eben nicht die Zivilisation ist.
Sehr gute Eisenbahn, wenn man es mich auf der amerikanischen Kulturfolie ja. anschaut, dann ist ja diese Idee von, wir fangen im Osten an und breiten uns im Westen aus und machen alles platt und auch irgendwie ja. alle Formen von menschlichen Leben einfach müssen ja. wir unterjochen. Das ist ja mit dem Wald sofort in Einklang zu bringen, dass wir rodend Städte gründen, eben Zivilisation bringen, in Anführungsstrichen, und einfach dieses ursprüngliche Leben, die Natives quasi einfach unterdrücken müssen, weil die kommen ja aus dem Wald. Wir kommen ja aus der Zivilisation.
So wie wir ja auch.
Die
Barbares.
Die Barbares, ja. Das war ja früher Barbaros, auch.
Die, ja. Also was die Lateiner, wie die uns genannt ja. haben, ja. die Deutschen, das sind ja die Barbaren, ja. die Fremden.
Ja.
Barbara,
ja.
die Fremde.
Ja. Barbares, Rhabarberbart, Barbaren, Barbiere.
Ich bin sehr froh, dass mir das nicht sagt. Aber auf jeden Fall die auf den Bäumen hocken,
ja?
das waren ja wir. Und es war ja letztendlich dann, wenn die Römer hier Varusschlacht, haben sie ja vorhin erst noch gesagt. Und der Rubikon
ja.
und der ganze, hier wissen, Sie wissen schon,
ja.
we will build a wall and we will make the barbarians ja. pay for it. Das gab es ja damals auch schon.
Ja.
Und stimmt. das waren ja letztendlich wir. Also
stimmt.
Deswegen sind wir ja auch dem Wald so verbunden.
Stimmt.
Aber wir sind sicher nicht die Einzigen.
Stimmt. Also wir dürfen das nicht so denken, dass jetzt der Wald das Deutsche ist.
Ja.
Bloß weil die deutsche Kultur auch den Wald benutzt hat.
Ja.
Ich möchte nochmal ganz kurz, Carsten Stephan, ich bin der Wald. Ein sehr schönes, sagen wir mal, kleines humoristisches Gedicht. Das rekurriert auf dieses Schild, da kennen Sie das, wenn Sie durch den Wald laufen und dann steht dann so ein Schild am Baum und dann sage ich, bin der Baum, ich bin hier schon so lang, pass auf und bete für mich.
Nein,
kennen Sie das?
Nein.
Fast wie ein Epitaphtext ist
nein.
das. Hatte ich letztens erst in Marienbad.
Ja.
Da stand, ich bin der Baum, auf Tschechisch, auf Deutsch und auf Englisch, ich bin der Baum, bitte werf keine Dose hierher wegen den Pilzen.
Und dann wollen wir vielleicht nur über Brr-Brr-Patapim reden.
Ja, aber jetzt haben wir erstmal Carsten Stephan. Ich bin der Wald.
Ja.
Und danach gleich noch den anderen Cast, Stefan, dann ist es ein Diptych, Gespräche im Herbstwald. Auch wieder gelesen von Hannes Göldner und Verena Schmidt.
Ich bin der Wald. Ich bin verkalkt. Ich hege den Fuchswurm. Ich hege den Zeck. Ich schütze den Räuber. Ich schütze die Hex. Ich werfe mit Ästen. Ich warte voll arg. Ich blag in der Stube. Ich bau euch den Sarg. Ich spreche in Versen, ich schweige nie still. Darum, ihr Menschen, rodet mich schnell. Sieh, mein Liebster, all die Bäume, die im Sonnenlicht erstrahlen, einzig um der Schönheit willen, taten sie sich bunt bemalen. Ach, die Welt ist voller Zauber.
Meine Kleine, hier weicht Stickstoff nur zurück in Stamm und Äste und es bleiben Farbpigmente, dass sich keine Laus dran mäste. Darin liegt ja gar kein Zauber.
Aber sieh doch, all die Blätter, die im Winde niederschweben, einzig um der Schönheit willen haben sie sich hingegeben. Doch, die Welt ist voller Zauber.
Blätter fallen nur im Herbste, weil der Boden bald gefroren. Sie verdunsten sehr viel Wasser und der Baum müsste verdorren. Darin liegt ja auch kein Zauber.
Aber hör doch, all die Vögel, die ein letztes Mal noch singen, einzig um der Schönheit willen lassen sie ihr Lied erklingen. Doch, die Welt ist voller Zauber.
Dieser Vogelsang ist nur ein Territorialverhalten. Männchen scheuchen ihresgleichen, um so ihr Revier zu halten. Darin liegt erst recht kein Zauber. Aber höre ich deine Stimme lispelnd jene Sätze sagen, und dann sehe ich deine Schnute, der mein Wort will nicht behagen. Darin liegt ein großer Zauber.
Ich habe was entdeckt, Herr Eisenbart. Und zwar was Literarisches, und zwar was mit Nürnberg zu tun hat und was nicht aus dem 19. Jahrhundert ist.
Ja.
Und es gibt sogar einen Bezug zu Wald.
Ja.
Kennen Sie sich mit der Literatur des Barock aus?
Nein.
Kennen Sie den Pygnesischen Blumenorden?
Ja, da klingelt irgendwas.
Es ist was.
Ja.
Ein Busch.
Ja, aber was?
Wir haben in Nürnberg den ältesten Literaturclub der Welt.
Ja.
Auch wieder Wald. Wald komme ich gleich dazu. Wir hatten, glaube ich, schon mal über diese Literaturvereine gesprochen, als wir über diesen Sprachschutz gesprochen haben.
Ja.
Als es darum ging, dass damals in die französischen Wörter dass sie sich überlegt haben, was könnte man statt Pistole sagen oder so. Und so eine ähnliche, in einer ähnlichen Zeit, das war ja auch Barock.
Ja.
Wo laufen Sie denn jetzt hin?
Ich muss nur kurz.
Sie müssen Ihr Handy jetzt laden.
Ja, damit ich nach Hause komme.
Okay.
Mit meinem Uber. Es gibt noch andere. U-Bahn. U-Bahn meine ich. Macht mir alles.
Also, der Pygnesische Blumenorden. Das war einer dieser Literaturvereine. Da haben sich Dichter und Barockdichtkunst, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, ist ja schon mal ein ganz eigenes Thema mit eigenen Gepflogenheiten, wie man Gedichte zu schreiben hat. Und alle haben immer das Gefühl, sie wissen ganz genau, wie jetzt die richtige Abfolge von was. Also sehr formelhaft auch zum Teil.
Ja.
Und da haben sich in Nürnberg, deswegen auch Pegnesischer Blumenorden wegen der Pegnitz, die haben sich da hinterm Flughafen getroffen.
Ja.
Die hatten einen sogenannten Irrhain, also sowas wie ein Irrgarten, bloß als Hain.
Ja.
Und Hain ist ja schon relativ nah am Wald dran. Wir kommen aber noch näher an den Wald dran.
Gevatter Hain.
Und die hatten ein Labyrinth, so einen Irrgarten aus Hecken, aus Gestrüpp.
Ja.
Und da haben die sich, ich muss mir das einfach nur vorstellen, haben sie so ein Bild von barocken Menschen mit diesen Perücken und irgendwie alle so ein bisschen so leicht campy angezogen.
Ja.
So mit so Röcken und so. So stelle ich mir die vor. Das waren dann auch feine Herren der feinen Gesellschaft, so Patrizier, so Joachim von Sandrath oder von Birken. Ich weiß nicht, haben Sie von Birken schon mal gehört? Ein Literat aus Nürnberg, der in Barock. Und ich stelle mir dann vor, diese Herrschaften laufen dann so durchs Labyrinth, fast so kichernd. Natürlich auch nur Männer erlaubt dort. Und erzählen sich dann so Gedichte. Also ich finde, es ist sehr campy. Und dann durften die sich, wenn sie da Mitglied wurden, durften sie sich irgendwo in diesem Hain, durften sie sich ein Laubhaus bauen, Herr Eisenbart. Die haben sich Hütten aus Laub zusammengezimmert in ihrem Irrgarten und dort haben sie sich gegenseitig Gedichte vorgelesen.
Nein.
Und das Starke ist, und ich habe es leider verpasst, letzte Woche oder jetzt aus der heutigen Sicht vor ein paar Wochen, war das alljährliche der Dichterwettstreit, der immer noch in Nürnberg...
Da müssen wir mal hingehen.
Da müssen wir, in Kraftshof ist es.
Ja.
Und die treffen sich da immer noch auf diesem Gebiet, weil dieser Verein nämlich dieses Gebiet von diesem Irrhain einfach besitzt immer noch seit dem 16. 17. Jahrhundert.
Warum gehören wir da nicht?
Das frage ich mich auch. Die müssen, da sind so viel, da sind, das, da, was sind das für Menschen, die da in diesem Orden sind? Was für Gedichte schreiben die? Wer gewinnt diese Preise? Übrigens, der Goldene Blumentopf wegen Blumenorden. Ja. Man kriegt einen Blumentopf zu gewinnen. Sind die lustig? Sind die ernst? Sind die alt? Sind die jung? Ich weiß es nicht. Wir müssen da unbedingt mal hin, Eisenbart, weil dieser Irrhain, er existiert nicht mehr als Heckenlabyrinth, aber er existiert als Wald mit so Irrstruktur drin.
Unglaublich.
Da ist jetzt ein Wald aus und jetzt ich fahre den Punkt quasi nach Hause. Es war mal ein Heckenlabyrinth im Barock und barocke Gartenkultur ist ja da im Begriff von wir machen uns die Natur untertan. Wir schneiden die Hecken, bis sie perfekt gerade 90 Grad Winkel haben. Wir bauen wahnsinnige Gartenanlagen mit aufwendigsten, kostbarsten und wirklich durchkomponierten Formen.
Ja.
Und der Zahn der Zeit, Herr Eisenbart, nagt jetzt an diesem historischen Irrgarten.
Ja.
Und macht daraus einen Wald mit hohen Bäumen, in denen jetzt auch Vogelarten leben. Also der darf auch nicht mehr weggemacht werden, weil der tatsächlich ein Biotop geworden ist.
Ja.
Und trotzdem hat sich dieser Verein...
Da ist der Buchszünsler drin, ne? Der darf nicht gerodet werden.
Ja. Aber Herr Eisenbart, ist doch faszinierend, dass wir sowas haben.
Ja. Und
wir haben noch, wir machen jetzt seit wie lange machen wir?
Warum gehen wir da nicht hin?
Warum sind wir da nicht? Warum haben wir noch keinen goldenen Blumentopf gewonnen? Warum hat niemand von denen hier was eingesendet?
Letzte Sendung haben wir 100 Jahre schon gesendet. Also 100 Mal schon.
Und trotzdem, ich habe vor kurzem noch nie vom Pygnesischen Blumenorden gehört.
Also wir machen jetzt ein Ultimatum, wenn Sie bis zum Ende des Jahres nicht sich gemeldet haben bei uns und hier Rapport gemacht haben, dann werden wir bei Ihnen beantragen, dass wir selber Mitglieder werden und dann werden wir Sie fertig machen, von innen aber. So.
Gut, das war der Pygnesische, ich muss das loswerden und es hat zum Wald gepasst und auch, dass der Wald sich dieses Gebiet zurückgeholt hat und der Barock.
Ich habe das wirklich schon oft gehört, diesen
Namen.
Diesen Namen, diesen Catchphrase.
Ja, ja.
Aber ich wusste immer nicht genau, was es ist. Aber dass es ist,
wusste ich. Sehr gut. Wenn Sie hier draußen, das muss doch irgendjemand jetzt statistisch gesehen zuhören.
Ich glaube, Dr. Fuchs weiß davon ganz viel.
Ja.
Ich glaube, wir müssen Dr. Fuchs mal quälen.
Dr. Fuchs fragen, ja.
Ja. Und foltern.
So, gut, ich glaube, wir sind langsam durch, oder? Wir sind
ziemlich durch. Sie haben noch einen kurzen Text, bevor wir die Verabschiedung machen.
Zwei kurze Texte hintereinander weg. Genau. Dann ein Text und dann einer am Schluss. Okay, dann hören wir jetzt den Andreas Brucker, Wald.
April, April. Schon verstecke ich die Eier im Wald. Wer bin ich und warum? Der Soldaten-Osterhase als neuer Kanzler und bewertungstechnisch bin ich nur noch im Politischen. Wald für neue Armut. Wie für euch bestellt. Ja, bitteschön und Dankeschön. Seien Sie herzlich dafür eingestellt, dass wir kein Schwimmen in Bäder mehr ermöglichen, da wir es bevorzugen, ein wildes Seebaden zu erlauben, was uns Wahlerfolge garantieren wird. Da ja neuerdings gehirnfressende Amöben als Klimawandelbeigabe im Wasser hier dies unerwartete Wahlhelfertum nutzvoll einsetzen werden. Sehen Sie mich als einen neuen politischen Systemsprenger an, der im psychopathischen Verhalten seine Grundkenntnisse erworben hat und hier im parteienbürokratischen Wald Dinge so zu gestalten, dass wir alle neuerdings Regierungsbewegungstechniken besser verstehen. Nach dem Motto Eier für alle macht Freier im Wald.
Das Gerede von immer zu erwartender Armut als politische Lösung für einen neuen Wohlstand macht die Leute handlungsunfähig, da diese Schizophrenie in ihrer eigentlichen Aussage jedwede Kreativität und Impulsförderung zu neuem Wachstum zerstört. Dadurch kommen nur falsche Entscheidungen zustande, die alles Weitere verschlimmern werden. Wir führen euch zurück ins
Mao-Am. Mao-Am. Mao-Am.
Relaxed fit. Relaxed fit. Relaxed fit.
Ja, es lebe.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, es passt.
Ich hoffe, Sie haben nichts vergessen, aber ich glaube, es passt. Das war 2 Stunden Eisenbahn und Eisendraht bei Radio Z. Das interessante Magazin für Sie.
Mit viel Information.
Wenn Sie alles
angucken wollen. Ist ja Infotainment.
Sagt man so. Ne? Sie können die Sendung eine Woche lang auf radio-z.net nachhören und dann wird es irgendwann auf Ihren Podcast Catcher draufgebeamt. Und wenn Sie möchten, dann empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie zum nächsten Thema was schreiben möchten, müssen Sie sich sputen, denn am 2. Juni sind wir live im Loft in Gostenhof. Da werden wir für Sie eine schöne Sendung machen zum Thema Suppe.
Suppe.
Das Thema haben wir uns schnell hier ausgedacht. Und dann im Monat darauf geht es weiter mit dem Thema Farben.
Wir schieben nochmal durch die Gegend.
Und da werde ich mich schon freuen auf Ihre Replik, ob Goethe Farben war. Ja. Denn das wird wahrscheinlich ein längerer Block, auf den ich mich jetzt schon freue.
Ja.
Aber jetzt geht's erstmal um Suppe. Wenn Sie einen Text zum Thema Suppe haben, freuen wir uns bis zum 30. Mai auf Ihre Einsendung.
Also ran an die Schreibgriffe.
Sie können aber auch, also quasi bis nächste Woche, Sie können aber auch gerne ins Loft kommen, Ihren Text mitbringen und gerne bei uns einfach auf der Bühne lesen. Wird aber aufgezeichnet. Tschüss, Frau Meisendrath.
Tschüss,
Frau Meisendrath. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in meine Sendung zu kommen bei Radio Z.
Also jetzt noch der letzte. Lassen wir mal so stehen. Innenwald. David Telgin.
Jetzt kommt die Strafzeit übrigens.
Ja.
Im Wald unter Bäumen komme ich mir selbst entgegen. Mein Rücken ist grün bemoost, überwuchert von Farngewächsen. In den Wipfeln rascheln die Blätter, ich dufte nach Harz und Nadeln. Wilde Himbeeren wachsen in mir, ein Specht klopft an meinen Bauch. Ich atme Wald.